Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel und ein frohes neues Jahr. Es ist Winterpause, wir haben es nicht übers Herz gebracht, zwischen Weihnachten und Neujahr aufzunehmen, deswegen haben wir gesagt, jetzt ist neues Jahr, aber wir haben die Chance doch noch in der Winterpause aufzunehmen. Deswegen sind wir zu dritt hier, Marco, Bede, Martin, servus ihr beiden.
Servus, frohes Neues.
Servus.
Und nein, wir haben wie immer recht viel zu besprechen, aber unser Verein macht es uns als Spoiler schon mal einfach, wir müssen nicht über so viele Transfers sprechen, zumindest bisher.
Dabei haben wir extra ein paar Tage Zeit gegeben, aber na gut.
Genau, wir haben ja gesagt, komm, lass uns doch in die krassen Transfer-News rauszögern, aber jetzt warten wir ab. Jetzt warten wir, was da kommt und schließen vielleicht erstmal vorsichtshalber, das war jetzt nicht das Wort, das ich gesucht habe, vorerst, das ist das Wort, das ich gesucht habe, mit der Hinrunde ab. Und das letzte Mal habt ihr uns gehört, als wir, Martin und ich, nach Aue gefahren sind, um den kulinarischen Highlights des Erzgebirges zu frönen. Und danach hatten wir jetzt nochmal zwei Spiele mit Mannheim und 60, die bekanntermaßen nur zu einem Punkt gereicht haben. Und entsprechend heißt es jetzt zur Winterpause Platz 14, ein Punkt vorm Abstiegsplatz. Wie geht's euch damit?
Soll ich mal anfangen? Nicht gut. Also, ich weiß nicht mehr genau, was mein Tabellentipp vor der Saison irgendwie war, aber
14,
ziemlich wahr, glaube ich.
So ja. In der Richtung, ja.
Ich meine, ich finde 14 hört sich dann auch irgendwie halt besser an als 1 vor Platz 17. Also,
richtig.
Das heißt, es ist schon eng. Und also mir hängt immer noch so ein bisschen dieses Mannheim-Spiel, ehrlich gesagt, in den Knochen. Also wir wären ja eigentlich gemeinsam hingefahren, dann bin ich krankheitsbedingt ein bisschen ausgefallen, irgendwie lagen hier alle im Haushalt flach. Ich habe das nur irgendwie am Laptop verfolgt, ohne Ton. Und ja, also dieses Tor in der Nachspielzeit, ich weiß nicht, es hat so ein bisschen dieses Schleusener Relegation gegen Nürnberg Trauma wieder aufgerissen bei mir. Also ich weiß nicht, so diese
tiefe Wunde, die du da
ja, auf jeden Fall, also
die habe ich nicht verknüpft damit.
Doch, also ich finde irgendwie, ja, du siehst diese Szene und du weißt schon, da passiert noch was. Also ich glaube, es war auch irgendwie so eine Halbfeldflanke, irgendwie ein relativ dummes Foul davor, ich glaube von Sekulovic. Du denkst, oh, weiß ich nicht, ob man das Foul ziehen muss und dann einfach so mega stümperhaft verteidigt. Und ich habe in dem Moment einfach gesagt, ja okay, also so, wenn du das nicht über die Zeit bringst, dann steigst du ab. Und also es war das erste Mal, dass ich so richtig einfach Angst hatte, fuck, wir spielen hier wirklich ums nackte Überleben in der Rückrunde.
Gegen die Mannschaft, die wir, glaube ich, alle auf Abstieg getippt haben.
Ja, also geht es ja gar nicht um den Gegner so, aber also, und natürlich kann das immer passieren. Ich meine, du hast dieses Jahr so unglaublich viel Nachspielzeit und so weiter, aber also ich finde, also oder zumindest in dem Moment ist es mir so richtig klar geworden, verdammt, es geht wirklich ums nackte Überleben und diese zwei Punkte, die du da in dem Moment verloren hast, die tun schon unglaublich weh. Und das, klar, jetzt war ein bisschen irgendwie Zeit dazwischen. Es geht mir wieder halbwegs gut, aber also
es freut mich, dass du
das gesehen bist. Das war eine tiefe Wunde irgendwie.
Mit beiden Wunden, ja. Okay, also mich hat das gar nicht so krass getroffen. Ich habe diese Unentschieden war wieder so ein, ja, war eh klar, dass das passiert. Das ist ja unser Verein, so wie er gerade ist, das war eh klar. Und ich habe mir in dem Moment eher gedacht, ja gut, dass ich nicht hingefahren bin. Und dabei in Kombination natürlich mit dem 60-Spiel die Woche davor, wenn du dann auch irgendwie es nicht schaffst in Überzahl irgendwie und mit Führung vorher dieses Spiel zu gewinnen, das ist schon auch so ein Ding, was man sagen muss, dass da doch, also irgendeine Art Spieler musst du halt gewinnen. Entweder die, bei denen du den Führung ins Ziel bringst oder bei denen du die Überzahl spielst zu Hause, irgendeine Art von diesen Dingern, denen man sagt, ja, sowas muss man ziehen, damit man was weiß ich, aufsteigt, drin bleibt oder was auch immer. Die schaffen wir schon alle nicht. Diese dreckigen Spiele, diese Kampfspiele, dieses Mannheim-Spiel war ja auch ein Getrete. Das war auch so ein extrem überkörperliches Spiel, ne?
Ja, also das hat mit Fußball irgendwie recht wenig, vor allem in der ersten Halbzeit zu tun gehabt, muss man sagen.
Ja, also vor allem, also siehst du halt, wie schon auch, ihr gesagt habt, irgendwie, man macht sich da auch die Sachen wieder selber kaputt, gerade mit, also hinten, also die, zum Teil die Gegentore, die sind wirklich nicht gut verteidigt. Also ja, gerade, ich habe mir die auch heute nochmal angeschaut, also gerade so, also mannschaftstaktisch, und dann, also du bist ja zweimal in Führung und du bist ja, also in dieser Hinserie so oft in Führung, schaffst es aber dann nicht, diese Führung dann auch, also über die Zeit zu bringen oder wie du sagst, also das Spiel auch zu ziehen, und das ist halt dann schon bitter, weil nämlich, also du musst dann halt schon höllisch aufpassen, weil wie ihr sagt, also du bist jetzt ein Punkt halt vor einem Nicht-Abstiegsplatz, und also die Situation also ist dann jetzt schon also eine komplett andere, und ich glaube natürlich, da werden wir jetzt ja später auch noch darauf eingehen, kannst du immer wieder auch sehr, sehr positive Ansätze sehen, aber diese Konstanz, dass du wirklich auch Spiele dann sauber durchbringst, die hat man sehr, sehr selten gesehen.
Ja, was eigentlich ein Punkt ist, interessanterweise, wir sind zwar drin, haben trotzdem positives Torverhältnis, plus zwei. Ich glaube, ich habe vorgeschaut, wer ist auf dem Relegationsplatz, die haben irgendwie auch nur ein Torverhältnis von plus sechs. Also irgendwie haben wir eine ganz schlechte Verteilung unserer Tore auch hingelegt, wenn du das anschaust. Weil wenn du mit vier besseren Torverhältnis aber halt 12 Punkte über dir stehst, das ist schon
mehr als jetzt. Also man hat es jetzt auch in den letzten Spielen oder in den letzten, sagen wir mal, 5, 6 Spielen also gesehen. Du hast es halt, also hast es dann quasi knapp verloren, und also du warst nie deutlich unterlegen. Du hast jetzt nicht 3-0 verloren und so weiter. Und dann aber du bist halt, also wenn du es verloren hast, immer knapp verloren, und dann kommt halt sowas auch zustande. Und ich habe mal nochmal also den Blick in die letzte Saison gewagt, und da quasi zum kleinen Zeitpunkt. Und da hattest du auch spannenderweise halt ein Torverhältnis von 43 zu 33. Das heißt, du hattest dann schon, das hatte ich also so nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste schon, okay, da auch einige Tore gefallen, aber dass du sogar nochmal 3 Gegentore mehr als diese Saison bekommen hast. Aber da konntest du halt mit dem besten Sturm der Liga das kompensieren. Und da hatten wir also diese Wochen damals mit Seidler, Gröning und so weiter und 43 Tore, da hast du halt dann diese Punkte dadurch wettgemacht, dass du immer noch eins mehr geschossen hast. Und das hast du halt aktuell nicht, weil letzte Saison hattest du dann aus diesen 19 Spielen eben 30 Punkte. Das sind dann 8 Punkte Unterschied. Wie gesagt, bei den Gegentoren gar kein großer Unterschied. Und dann siehst du halt, dass dir das aktuell im Sturm fehlt. Und also du schießt ja nichtsdestotrotz Tore. Also, weil nämlich das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie dauernd irgendwie, also kein Tor schießt. Aber hinten diese Gegentore, wenn du jetzt nicht das so überkompensierst, wie du es letzte Saison hattest, dann bricht dir das halt irgendwann das Genick.
Ich finde es auch im Vergleich zu letztem Jahr defensiv insgesamt stabiler. Also, die Art und Weise, wie du die Gegentore dann fällst, das sind für mich einzelne Situationen, aber so dieses Gesamtgefühl, das ich über 90 Minuten habe, ist eigentlich schon das Gefühl, dass wir defensiv wesentlich stabiler sind.
Ich habe vor allem mit der Innenverteidigung viel besseres Gefühl als letztes Jahr. Torhüter viel besseres Gefühl als letztes Jahr.
Ja, genau.
Also dieses defensive Zentrum, das gibt auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und weniger dieses, du denkst, boah, die sind solche Vollidioten, aber trotzdem, wie du es ja trotzdem vorher sagst, trotzdem siehst du immer diese, naja, Halbfeldflanke, kriegt man eh nicht verteidigt. Und dann ist es trotzdem so, dass wir dann solche Mustertore die ganze Zeit wieder fressen. Aber ich habe auch ein besseres Gefühl mit denen, wie sie da stehen.
Ja, also gerade wie du sagst, gerade so nach den hohen Bällen oder dann zum Teil auch nach den Freistoßflanken, wenn die nach außen erstmal sind und dann quasi in die Mitte verlängert werden, da hast du immer so das Gefühl, dass dann irgendwie das also nicht gut verteidigt ist oder dass man dann auch zum Teil einfach irgendwie also unaufmerksam ist, weil das so ein ähnliches Muster war ja gegen Hoffenheim und so weiter, wo auf dem langen Pfosten auch, der sich also davon schleichen konnte, dann gegen 60, also bei dem 2-1 und so weiter, und da jetzt wieder, wo du sagst, hier, also das sind dann irgendwie schon Muster, die irgendwie erkennbar sind.
Ja, wir hatten ja irgendwie auch nach der Transferphase eigentlich gesagt, dass wir für eine, was wenn man körperliche Größe einfach nur angeht, dass wir eine sehr, sehr große Mannschaft haben. Also wir haben durch die Bank eine sehr große Mannschaft. Also es ist jetzt nicht so, dass uns grundsätzlich die Lufthoheit bei solchen Situationen fehlt. Also das kannst du ja sonst auch mal vielleicht mal ins Feld führen. Aber großgewachsene Menschen hatten wir.
Ja, ich meine, also wir sprechen ja gerade so ein bisschen über die Aspekte oder die Sachen, die herausgestochen sind in der Hinrunde. Und das ist auf jeden Fall einerseits 20 Punkte nach Führung verspielt. Das ist natürlich krass. Also ich weiß nicht, ob sowas überhaupt schon mal überhaupt gegeben hat.
Ich wollte vorher noch fragen, aber
20 Punkte. Andererseits dann auch, weil du gerade die Körpergröße ansprichst, ich glaube, mit Essen zusammen die meisten Tore mit dem Kopf erzielt. 9 Tore. Ja, also das wäre mir jetzt auch gar nicht so bewusst
gewesen. Ohne wirklich Stürmertore zu haben, was ja auch interessant ist.
Ja, genau. Also das sind auf jeden Fall die Punkte, und worauf ich raus wollte, war im Endeffekt so ein bisschen, ja, diese Punkt spielt schon irgendwie zusammen, dieses Führung verspielen, aber trotzdem gefühlt defensiv eigentlich nicht weniger stabil als im Jahr davor. Ist halt einfach irgendwie so das Gefühl, dass wir uns nach Führung immer stark zurückziehen und dann halt, ja, irgendwann reißt halt doch diese Stabilität dann ein mit einer Situation oder so.
Das stimmt schon, weil ich finde, grundsätzlich steht man ja also auch gut. Also wir stehen ja erstmal über lange vielleicht gut, aber halt nicht. Du kannst nicht alles wegverteidigen und du wirst nicht alles wegverteidigen und dann frisst du ihn ja halt wieder. Und das ist ja das, was wir in den letzten Wochen ja oft gesagt haben, das ist eher die Frage, warum werden wir immer so spät mutig? Warum sind wir so spät irgendwie in Spielen dann auch erst wieder, wenn wir dann wieder das Gegentor gefressen haben, wenn dann irgendwie lange es unentschieden steht und jetzt sind wir dann doch hinten, warum spielen wir dann erst dann wieder mit offensiv? Und wahrscheinlich schließt sich halt dann ja irgendwo der Kreis, ja, was eigentlich gut ist, aber wir vertrauen halt auch zu sehr auf die Defensive dann.
Ja, also ich habe weiterhin das Gefühl, dass die sich halt auch einfach nur wohlfühlen, wenn sie dann auch tief stehen und aber halt auch, wie Sabrina immer sagt, viel aushalten müssen. Das klappt bis zu einem gewissen Punkt, aber vielleicht machst du es dir eigentlich dadurch selber schwer, wenn du eben so viel defensiv aushalten musst, gar keine Entlastung mehr hast, gar keine eigenen Impulse mehr setzt, vielleicht auch einfach dann mit ein bisschen Glück ja eine Zweitore-Führung oder so hast.
Ja, wir werden tendenziell relativ selten ausgekontert. Kann man mal so sagen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so viel Gegentore mit einer Konter kassieren.
Ja.
Eben aus genau dem Grund, ja. Also wir stehen halt nicht so sonderlich offensiv. Aber man muss halt festhalten, so nüchtern kann man es halt einfach sagen, so sonderlich gut scheint es nicht zu funktionieren, sonst wäre man nicht einen Punkt vom Ausstiegsplatz. Klar, alles Gesagte ist richtig. Wenn du halt vorne jeweils eine Bude mehr machst, dann hast du auch deutlich mehr Punkte, weil du nicht 3-0, 4-0 verlierst, sondern halt immer 1-2, 2-3 oder halt nur unentschieden spielst.
Ich meine, was man, glaube ich, schon auch nochmal kurz ansprechen muss, ist die Tatsache, also was ich nicht sehe, ist, dass es irgendwie eine Mentalitätsfrage oder so ist. Also, ich meine, weil das würde ja quasi nur, wenn du die Zahlen irgendwie siehst, so ja, 20 Punkte nach Führung verspielt und so, ist eine Mentalitätssache, sehe ich gar nicht. Also, ich meine, die Mannschaft ist intakt, die hauen sich in alles rein. Die haben ja auch, also ich habe hier auch 9 Punkte selber nach Rückstand geholt. Das ist auch eigentlich richtig, richtig gut. Auch dieses Kampfspiel in Mannheim, das hättest du ja fast wieder geholt. Also für mich passt da alles, das muss man auch auf jeden Fall positiv hervorheben. Ich meine, wir haben auch echt viele späte Tore noch geschossen selber. Also
ja,
Aachen, Pferl.
Ja, ich glaube noch eins, oder?
Ja, und da hattest du ja auch, also klar, dann in Überzahl, aber auch gegen 60, also dann auch in der, also weit in der Nachspielzeit oder schon über die 90. Minute hinaus noch 2 gute Chancen. Ja, dann, also das hatte ja dann quasi in der letzten Podcast-Folge auch noch beleuchtet, quasi in Aue da diesen wichtigen Punkt geholt. Also da, das ist jetzt schon so, dass das auf jeden Fall das nicht erkennbar ist, wie er sagt, dass irgendwie dass irgendwie sich die Mannschaft aufgibt oder dass da irgendwie also daran liegt. Aber es ist halt schon dann der Fall, also wo ich sage, hier, es sind auch einige Muster oder sehr, sehr gute Sachen erkennbar, aber du bringst es halt wirklich nicht durch und du bringst nicht diese Konstanz rein aktuell.
Ich meine, der Punkt, mit dem die Mentalität stimmt, ist positiv, aber ehrlich gesagt muss ich halt auch sagen, dass mich das gleichzeitig auch so ein bisschen ratlos macht. Weil sonst denkst du immer, ja, wenn die Idioten mal laufen würden, wenn etc., keine Ahnung, also in anderen Fällen würdest du sagen, ja, vielleicht brauchst du einen anderen Trainer und dann würde da vielleicht, hätte, wäre, könnte irgendwas. Und das sehe ich halt genau nicht. Also ich sehe, sehen wir auch, es sich halt zu funktionieren, die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die kämpfen jedes Spiel aus und ich glaube nicht, dass es da irgendeine Art eines Impulses braucht und dann wird das besser. Aber die Hoffnung hast du halt sonst irgendwie und bei dem denken wir, das ist ja schon da, das funktioniert ja auch schon. Also hast du da eigentlich gar keinen Hebel. Und das ist natürlich erstmal positiv, aber zum anderen sagen wir, okay, damit kann ich jetzt auch nichts hebeln.
Ja, ja. Ja, also das ist aber auch mein Dilemma die ganze Zeit, dass ich mir denke, wir sind nie krass unterlegen, wir sind immer kurz davor, wir haben mit Sicherheit auch mal ein bisschen Pech mit drin. Wenn du ein paar Stellschrauben irgendwie drehst, dann kann diese Truppe sehr, sehr gut funktionieren. Die spielt nicht immer Aufstieg mit, aber die kann gut in dieser Liga bestehen, aus meiner Sicht. Und dann sind es aber halt wieder diese anderen Szenen, Stichwort Mannheim irgendwie, wo ich mir denke, ja fuck, das wird ein absoluter Kampf ums Überleben. Also so dieses Dilemma habe ich seit sehr vielen frühen Spielen und ich bin immer noch nicht schlauer da draus. Und wenn du dir dann halt die Punkteverteilung irgendwie anschaust und sagst, ja, wir haben aus den ersten 9 Spielen nur 1 gewonnen und jetzt aus den letzten 7, glaube ich, auch wieder nur 1, inklusive oder plus Pokal aus dann noch, ja, dann hat diese Saison irgendwie halt nur eine Hochphase, nämlich diese 3 Siege am Stück. Und ansonsten ist es ergebnistechnisch zumindest relativ trist.
Ich glaube, was man auch noch sagen kann, also du hattest ja in den letzten Jahren immer wieder, also quasi auch herausragende Einzelspieler, die dir dann im Zweifel auch Spiele gewonnen haben. Klar, das hast du diese Saison auch, also dann, also mit Kostli, der dann quasi von der Tor- und Scorerquote da, also wirklich bockstark ist, aber danach wird es dann schon schwieriger. Da hast du, wie auch erwähnt, immer wieder gute Ansätze, aber keinen, der jetzt gerade vorne, und da werden wir ja noch drauf kommen, quasi, der das irgendwie durchbringt. Und da hattest du halt letztes Jahr quasi natürlich mit Zeidler und Gröning da, gerade um diese Phase, also vor dem Jahr, war das dann nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, klar. Ich meine, auch letztes Jahr waren wir nicht glücklich. Kann ich auch nochmal sagen. Ist ja nicht so, als wenn man letztes Jahr so überglücklich aus dieser Saison gegangen. Aber selbst da hattest du dann solche Geschichten. Aber ja, manchmal, was du meinst, und das Problem ist halt irgendwie dieses, irgendwie sind diese 3 Spiele in der Mitte, wie du vorher meintest, die 3 Siege am Stück, die sind jetzt halt der positive Ausrutscher gewesen. Irgendwie war das die Ausnahme, die Regel dieser Saison bestätigt. Wir spielen die ganze Zeit unentschieden oder verlieren sie. Und man hat schon das Gefühl, ja, wir könnten, wenn da jetzt, wie gesagt, wenn da ein Stürmer stehen würde, der die Buden macht, der selbst, wenn da jetzt, ich wage es mir nicht auszusprechen, Gröning vorne stehen würde, der die scheiß Buden macht, dann gewinnst du halt deutlich mehr Spiele. Klar, trotzdem ist auch dieses so richtige, ich fasse mir einen Kopfspieler immer da trotzdem auch genug. Die schaffen wir ja trotzdem immer noch zwischendurch.
Naja, also ich meine, vielleicht auch nochmal zur Einordnung, weil ja auch, glaube ich, irgendwo mal ein Interview vor Weihnachten noch war, ich glaube mit Andi Meier oder so, der irgendwie sagt, ja, die Statistiken stimmen sozusagen, wir vertrauen dem Trainerteam. Ich meine, ich finde es unglaublich schwierig, irgendwie Expected Goals Statistiken für die dritte Liga zu finden. Ich habe hier eine, und ich bin der Meinung, irgendwie alle werden so ein bisschen unterschiedlich berechnet, aber die ich hier habe, ist irgendwie, dass wir 4 Punkte zu wenig geholt haben. Also wären damit auf Platz 12, hätten 26 statt 22 Punkte. Wenn man sich so ein bisschen die Verteilung dann irgendwie anschaut, dann haben wir vor allem gegen Stuttgart, Schweinfurt und auch 60 unterperformt sozusagen. Und ja, ein bisschen noch gegen Essen und Osnabrück. Aber ich fand Essen vor allem auf jeden Fall eine verdiente Niederlage. Also so das nur zur Einordnung. Ich meine, kann jeder damit selber machen, was er will. Ich finde jetzt 4 Punkte, da gehe ich auch mit, also gerade irgendwie gegen Schweinfurt musst du eigentlich das Ding gewinnen. Das sind eigentlich schon mal 3, wenn du willst. Ja, und in Stuttgart war man sich auch einig, dass da eigentlich schon ein Punkt dran
ist. Ja, ich sehe es auch. Also ich meine, man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, wenn du noch 5 Spiele gewinnst und 7 unentschieden spielst, dann kannst du ja auch gar nicht so viel überperformen, was die Punkte angeht. Also es ist klar, dass du da irgendwie ein Stück eher drunter liegen wirst, statistisch. Ja, deckt sich jetzt auch eher. Also ich denke jetzt auch nicht, dass wir so viele Punkte unverdient geholt haben. Was natürlich da nicht reinfließt, ist so, was hast du an Expected Goals und wo hast du einfach durch grobe Dummheit hier irgendwie das Spiel selber aus der Hand genommen? Das ist ja dann irgendwie auch, da hast du ja verdient, halt diese mit mehr Expected Goals zu verlieren. Ja, aber grundsätzlich ist auch das, nein, wo wären wir dann? Weißt du das auch?
Wir wären auf 12.
Ach so, sorry, okay, 12.
Bei Expected Points.
Und wie kann man da auch dann sehen in deiner Aufzeichnung, wie weit das dann vor Abstieg wäre, vor 17?
Vor 17 wäre es dann
2,5 Punkte.
Ja,
also minimal mehr. Also wir würden nicht wie bei so da stehen. Heißt, und diese Statistiken, die sehen jetzt nicht gut aus. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es auf dem Papier super toll aussieht. Aber ich weiß schon, worum es geht. Ich habe jetzt genau dasselbe Gefühl. Ich denke mir auch, ich sehe auf keiner Welt irgendwie eine Änderung im Trainerteam sinnvoll. Null, gar nicht. Weil ich dafür zu viele gute Gefühle habe und eben auch das Gefühl habe, dass diese Chemie stimmt, die da ist. Und das nur negativ sein kann, wenn du da irgendwas dran änderst, für die Chemie.
Ja, also ich fand es auch, diesen Punkt jetzt reinzubringen, nur irgendwie wichtig, weil es heißt dann irgendwie öffentlich so, ja, die Statistiken stimmen, aber keiner sagt, was sind denn eigentlich die Statistiken und was sagen die aus so. Also kann sich jetzt auch jeder selber daraus irgendwie ableiten, was er will, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich finde das nur die wahrscheinlich am aussagekräftigsten Statistik noch, die man dann irgendwie finden
Kontakt. Ja, du kannst, also das, klar, das ist mit der Liga ist auch schwer, aber was ist es sonst? Zweikampfquote etc. pp. Laufquote und sowas, da würde ich sagen, okay, das kann ich auch sagen. Das stimmt, dass der Einsatz der Mannschaft stimmt, wenn du dich auf solche Zahlen beziehst, wo auch immer wir sie herkriegen.
Ja, ich meine, wenn wir nochmal auf die Torstatistik eingehen, weil da habe ich es mir auch angeschaut, also bei den 32 erzielten Toren, da sind nur 4 besser, also haben wirklich 4 mehr Tore erzielt. Und bei den 30 Gegentoren sind halt 7 schlechter. Also wenn man diese beiden auch also gegenüberstellt, dann würde man schon sagen, würde das erstmal also isoliert auf einen Mittelfeldplatz hindeuten.
Sind da 4 Mannschaften mehr getroffen als wir? Ja.
Es ist schon krass, für das, wie wenig Stürmer-Tore wir haben. Das
absolut,
ist
absolut.
Echt absurd. Das habe ich echt, das habe ich überhaupt nicht realisiert. Krass. Aber ja, klar, deswegen, wenn du so weit unschützt, trotzdem positives Torverhältnis hat, weißt du ein bisschen drauf hin, aber das ist nur 4 besser.
Gut, aber man muss halt auch wieder dann in den Kontext setzen, irgendwie 6 davon gegen Havelse irgendwie, die da irgendwie exakt sich in der zweiten Halbzeit
gut, aber jeder kann gegen Havelse 6 Tore schießen. Deswegen.
Ja, ja.
Es hat jeder einmal gekriegt.
Aber es waren auch nur 10 noch dann von denen.
60 waren nur 10, aber auch nur 1 gemacht.
Ja,
also deswegen, klar, ja, aber ich weiß, was du meinst. Es ist,
ja, aber das sind wir ja wieder, also ja, quasi, weil dann so eine Ausreise ist, ja, und das macht dann dieses Ausreisespiel macht dann schon knapp ein Fünftel deine Tore, ja, aus, und das geht dir dann halt woanders ab.
Wenn du 3 Tore weniger hast, steht wahrscheinlich dann nicht mehr 4 über dir, sondern 8, weil das alles so nah beieinander ist. Theoretisch, wer weiß nicht genau. Ja, aber das ist ja spannend. Also das ist ja ganz komisch. Also jetzt sagen wir gerade, wir haben keine Stürmer, die Tore schießen. Haben wir jetzt gerade schon implizit ein paar Mal angesprochen. Dort sind wir mit Anzahl der Toren eigentlich relativ gut da. Gleichzeitig sagen wir, fühlt sich defensiv irgendwie besser an als im letzten Jahr. Trotzdem haben wir relativ viele Gegentore. Und irgendwie fühlen sich viele Sachen nicht so an, wie sie dann auf dem Papier dastehen. Genau wie mit dem, ja, eigentlich sind wir ja relativ nah dran und es könnte und eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus manchmal. Trotzdem bist du halt auf Platz 17. Wo? Also, was täuscht? Täuscht die Tabelle oder täuscht unser Gefühl?
Also ich glaube, was du halt schon auch sagen musst, dass das ja gerade also in der dritten Liga das dann ist, also das ist dann im Zweifel eine Plattitüde, aber für mich trifft es da schon zu, dass er da eigentlich fast jeder jeden schlagen kann und dass das dann oftmals einfach sehr enge Spiele sind. So, und dann kann es auch mal relativ schnell in die eine oder andere Richtung quasi aufschlagen, dass du sagst, hey, du, also wenn du positiv irgendwie dann also in den Lauf kommst und du dann irgendwie Spiele ziehst, die halt knapp sind, also die können dann auch mal 3-4 Spiele dann also sehr, sehr, oder dann einfach auf deine Seite fallen so und dann also performst du vielleicht besser, als du eigentlich wärst. So. Und dann kann es natürlich auch sein, dass du quasi das dann das in die andere Richtung ist. Und ich glaube schon, also so, also wie du gesagt hast, du irgendwie 3-4 Punkte mehr. Ich glaube, das wäre dann schon wahrscheinlich so das Aktuelle, was vielleicht fair ist. Aber du musst dann ja auch sagen hier, dadurch, dass es so eng ist, musst du auch immer damit rechnen, dass du halt eben auch dass das in beide Richtungen das Pendel ausschlagen kann.
Ja, es ist einfach unglaublich schwierig und wahrscheinlich ist es auch nicht so schwarz-weiß, wie du es jetzt irgendwie die Frage gestellt hast. Natürlich, es ist, wie gesagt, mich überrascht die Tabellenposition nicht großartig nach diesem Umbruch im Sommer. Ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen wahrscheinlich in der Bewertung von den Ergebnissen freimachen. Wir haben schon immer wieder Spielphasen, wo man sagt, das ist echt, ja, nicht nur ansprechend optisch. Ich meine, darum geht es in der dritten Liga ja gar nicht, aber also da ist schon. Man erkennt auf jeden Fall, dass da ein Konzept dahinter ist. Es ist nicht irgendwie, auch nicht Zufall, wie viele Tore. Ich finde schon, auf jeden Fall. Aber es sind dann halt einfach auch wieder Spielphasen dabei, wo wir, ja, finde ich, für meine Verhältnisse zu wenig aktiv sind. Und die Konsequenz dann halt einfach oft ist, ja gut, dann kassierst du es halt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt einfach gerade in diesen Phasen, wo wir in Führung sind, noch ein bisschen zu zerdacht ist.
Ja, das ist ja vorhanden. Das ist ja dieses, in Anführungszeichen, Mutlose. Dieses, ja, ich bunker mir den Punkt ein, aus vielen Gründen, die du ja dann irgendwie, oder die Punkte, die du vorhin gesagt hast, mit lieber tief stehen, fühlt sich besser an, was immer, gefestigter stehen. Es ist halt so ein hätte, wäre, könnte. Ne? Also es kann ja auch, wir wissen ja nicht, wie es aussieht, wenn wir offensiv weiterspielen.
Aber ja, manchmal probieren wir das ja auch. Und das sind die Phasen, in denen ich eigentlich immer ein gutes Gefühl habe. Aber ja klar, dann wenn du dann keinen Stürmer hast, der halt dann aus einer Chance ein Tor macht, dann schießt er halt auch nicht das 2-0.
Ne? Das ist das, was ich auch nachvollziehen kann, wenn ich als Mannschaft sage, okay, wenn ich jetzt vorne einen habe, von dem ich weiß, okay, der macht mir den dann, wenn ich den einen Konter setze, dann vertraue ich vielleicht eher drauf. Also dann so mache ich lieber, ich setze mich jetzt hinten rein und schlage wieder Diagonal Bälle auf Koski und vielleicht rutscht ja wieder einer durch. Das ist ja das, was ja dann immer passiert. Und manchmal funktioniert es am Anfang besser, inzwischen schlechter. Aber ich tue mich auch total schwer. Also ich sehe es genauso und sage mir jedes Mal, können wir denn bitte nicht erst am Ende wieder den Mut finden, wenn wir es wieder verkackt haben und dann wieder sehen, eigentlich wäre was gegangen. Aber wir kann ja auch genauso gut sein, dass wir das schon richtig machen und eigentlich ins offene Messer laufen würden, wenn wir offensiv spielen. Aber gefühlt, aber das ist ja auch wieder der Bias, es klappt so oft nicht. Also das Gefühl erstmal, naja gut, dann wäre das andere sinnvoller gewesen.
Ich meine, ich glaube, da ist schon ein Aspekt drin, dass du sagst, hier mit dem dann zurückziehen und so weiter, dadurch, was ja dann eben auch nicht der Fall war, und das ist dann, also natürlich so krass, kannst du es nicht erklären, aber was du ja nie hattest jetzt in den letzten Spielen war, dann irgendwie, auch wenn du mal in Führung warst, dass du eben das zweite nachgelegt hast, weil dann ist es halt schon mal, also die Wahrscheinlichkeit steigt dann schon mal deutlich, weil da muss der Gegner erstmal den Anschluss machen und dann muss er dann quasi noch den Ausgleich erzielen, aber ansonsten ist es halt immer so, dass du nur dieses eine Tor vorne bist und dann, wenn du halt quasi dann dir den Ausgleich erfängst, dann ist es komplett wieder offen und du gehst auch erstmal von diesen drei möglichen Punkten auf diesen einen möglichen Punkt runter, den du dann auch noch verteidigen musst.
Ja, sehr genau die Diskussion, sehr genau die Frage, müsstest du aufs Zweite gehen? Aber ich glaube, es ist müßig, also das kann man auch nicht auflösen. Also am Ende steht es und fällt daran, wie gut ist deine Offensive und wie viel gutes Gefühl hast du daran, dass du defensiv das halten kannst, diese Führung.
Ja, also sowohl die Trainerin als auch die Mannschaft werden sich schon was dabei denken. Und also es ist auch nicht so, dass ich jedem vorwerfe, wir gehen in Führung und stellen uns dann nur hinten rein. So ist es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht so schwarz-weiß. Aber du hast aber das Gefühl, wir richten uns schon stark irgendwie an dem Ergebnis irgendwie aus. Und es fühlt sich irgendwie so an, als würden wir, wenn wir uns vom Ergebnis so ein bisschen freimachen würden, und einfach auf Augenhöhe das Spiel spielen, wie wir es irgendwie bei 0-0 spielen, es vielleicht sogar leichter haben. Dass du nicht 90 Minuten lang den Gegner irgendwie in die eigene Hälfte pressen kannst und auf Tor spielen, das ist ja auch ganz klar.
Ja, also, sehr gerne. Aber ich denke wirklich, man hat halt generell in diesem Kader höheres Vertrauen in die Leistung der Defensive als in der Offensive. Und am Ende kannst du halt besser, ich meine, du spielst ja auch mit Koski auf dem Flügel, ja, du hast ja sogar einer, der 5 Jahre lang Verteidiger gespielt hat als Offensivspieler. Also das ist ja auch damit aufgelegt, dass man das eigentlich ganz gut dicht machen kann. Ja, ich glaube, vielleicht ändert sich da was, wenn wir mal wieder irgendwen anders vorne drin stehen haben, der verboten macht, aber bisher nehmen wir es mal so. Ja, wie du was zuvor nochmal gesagt hast, ist auch irgendwie mit dem, wenn man mal in den Lauf kommt in der Liga, dann kann sich das halt alles anders drehen. Das habe ich ja, das ist ja das, was wir das ist ja genau die Hoffnung. Nur wir haben ja zwischendurch diesen Lauf tatsächlich gehabt. Wir haben 3 Siege in Folge und auch wirklich teilweise mit wirklich überzeugenden Auftritten. Und dass wir es da halt nicht geschafft haben, aus einem holprigen Start mit diesen 3 Siegen in ein sauberes Fahrwasser zu kommen, das macht mir halt so Sorgen. Das ist genau, was du gerade vorhin gesagt hast, Martin. Am Anfang 9 Spiele ein Sieg, jetzt am Ende 7 Spiele ein Sieg. Du hast gedacht am Anfang, ja, das muss ich alles finden, 16 neue Spieler, was auch immer das alles ist, extrem viele Transfers, alle Stimmen weg, keine Ahnung. Natürlich muss ich das finden. Und dann kommst du in diesen Lauf und denkst, jetzt geht's. Und jetzt sind wir eigentlich genau wieder in derselben oder ähnlichen Ausbeute wie am Anfang der Saison, in diesem holprigen Fahrwasser zurück. Und das ist halt so ein Punkt, der mir auch ein bisschen Angst macht, wenn man denkt, gut, wir hoffen auf den nächsten Lauf, aber wenn jetzt nochmal 3 Siege kommen, heißt das dann, wir fangen uns so, dass das wieder ein Ausreißer.
Was mir halt auch so ein bisschen Angst macht, um jetzt vielleicht auch so ein bisschen an den Bogen zu bringen, ist halt irgendwie die Tatsache, dann lese ich irgendwie die Tage diesen Donaukurier-Artikel, in dem dann irgendwie steht, Didi Beiersdorfer, der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht von Abstiegskampf reden will. Also das ist auch so ein bisschen, also man muss auch vielleicht das Zitat dann noch ein bisschen weiterführen, irgendwie allerdings schränkt er ein, wir müssen die Situation absolut ernst nehmen und schauen, dass wir Land gewinnen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es ein hartes halbes Jahr wird. Aber also was halt hängen bleibt, ist irgendwie die Tatsache, wenn wir von Abstiegskampf reden, wir sind aber einen Punkt über dem Abstiegsplatz. Also und das ist, also das wäre nicht die erste Mannschaft, die irgendwie ein bisschen arrogant an diese ganze Nummer rangeht und dann am Ende ganz schön blöd aus der Wäsche schaut. Und ich finde, dafür sind diese Gegner, die da unten auch sind, bei weitem nicht so, also auch von der eins Umfeld, von den finanziellen Möglichkeiten, von, auch vom Kaderwert, nicht so aufgestellt, dass wir sagen können, ja, also da sind ja wir deutlich besser. Diesen Abstiegskampf, den brauchen wir ja gar nicht ernst nehmen. Also machen wir ja offensichtlich, wenn man den zweiten Satz liest. Aber also ich finde, man muss einfach knallhart von Abstiegskampf reden, denn man muss der Tatsache einfach mal ins Auge schauen.
Ja, das ist ja auch kein Hot Take. Wir sind, wie gerade gesagt, wir sind ein Punkt vom Abstieg. Das ist ab. Genau. Also wenn wir 5 Punkte vor Abstieg sind in jetziger Situation und du sagst, wir sind so unteres Mittelfeld, dann kannst du sagen, naja, also wir sind schon nah dran, wir könnten reinrutschen, aber wir sind so dermaßen drin, wir waren teilweise auf dem Abstiegsplatz und eins drüber, eins drunter und jetzt am Ende sind wir halt 3 Plätze drüber, aber halt alle punktgleich. Das ist komplett im Abstiegskampf. Vor allem genau, was du sagst, wir haben unten halt Schweinfurt, wahrscheinlich Havelse, die sich eh nicht mehr fangen, vielleicht schwingt sie Havelse auch noch, keine Ahnung. Und dann hast du halt diesen extrem gefährlichen 17. Platz, bei dem halt so viele mitspielen, die dann tendenziell eigentlich ein bisschen zu viele Punkte haben könnten am Ende. Und einer ist der Idiot. Und wenn es ganz schlimm läuft, wie gesagt, wer ist 18. Ulm, ja, Ulm fängt sich Rückrunde, dann hast du plötzlich 2 Abstiegsplätze, die
zu viele Punkte haben. Ulm hat finanzielle Mittel aus letztes Jahr 2. Liga. Also Aachen.
Ja, Regensburg, die über uns stehen, genau, die sind ja auch
mit. Saarbrücken hat da unten eigentlich auch kadertechnisch nichts zu suchen. Also da wird schon wirklich, wirklich eng. Und also bei allem Vertrauen oder was ich in den Kader habe, dass ich sage, wir sind mit Sicherheit, dieser Kader kann 3. Liga, absolut. Aber also die Tatsache zu sagen, wir reden nicht von Abstiegskampf, ja, bleibt positiv, aber ich glaube,
es hat ja auch keinen Zweck. Also es ist ja nicht so, also so würde ich es ja normal sagen, ich rede nicht von Abstiegskampf, um nicht irgendwie in eine Mentalität zu gehen, die irgendwie zu sehr in dieses Fatale geht, aber es ist ja, wäre ja blind in dem Moment zu sagen, es ist es nicht, es ist halt einfach. Und das ist okay, das ist. Es ist für viele Mannschaften Abstiegskampf, ja, man muss mal sagen. Also Regensburg, die 2 Punkte über uns sind, die sind auch vor dem Abstiegskampf. Also mal mindestens von Regensburg nach unten ist kompletter Abstiegskampf. Und das muss jeder annehmen, der da unten steht. Und vielleicht haben wir Glück und einer von den anderen oder 2 von den anderen sind die, die zu arrogant sind oder halt einfach nicht den richtigen Kader haben, um aufzusteigen, wenn wir so weitermachen. Ja, wenn wir plötzlich eine Wundergenesung haben, im Winterpause einen Stürmer finden und plötzlich die knappen Spiele in der Rückrunde ziehen, dann reden wir auch nicht mehr darüber. Aber ist das wahrscheinlich?
Weiß nicht. Ja, also und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber also man muss sich halt auch einfach anschauen, wir haben 5 Spiele gewonnen und 4 von diesen Mannschaften stehen hinter uns. Also
wichtige das sind Siege. Also besonders wichtige
Siege. Ja, aber die haben wir in der Hinrunde jetzt geschlagen. Das heißt, die musst du auch allein erstmal in der Rückrunde auch wieder schlagen. Und das waren jetzt auch keine Selbstläufer, diese Spiele, um überhaupt das zu halten.
Wir waren ja eine Mannschaft vor uns.
Hoffenheim.
Oh ja.
Also klar, da waren auch viele Unentschieden dabei und die können wir irgendwie anders fallen, aber ich bleib dabei, es ist.
Ja, vor allem. Also absolut, also vor allem, wenn wir jetzt irgendwie so Aachen oder so nicht gewesen, dann, also das ist halt gerade, wenn du gegen die Konkurrenten nämlich, das hast du jetzt den Vorteil, dass du da, also im Zweifel, wenn du gegen jemanden gewinnen willst in der aktuellen Situation, dann lieber gegen die, weil dann holen die einfach keine Punkte, also gegen dich, aber sonst sieht die Situation schon nochmal ganz anders aus und du bist halt auch jetzt, ja klar, also durch dein gutes Torverhältnis, da haben wir gerade drüber gesprochen, du bist du jetzt halt auf dem 14. Platz, aber da, also das ist dann schon meiner Meinung nach, wo das dann auch ein paar Sachen, ja, also dann irgendwie, also täuschen und wo das dann schon auch schnell gehen kann, weil gerade wie, also das auch gesagt habe, so, also ich hatte so das Gefühl, ich habe es mir jetzt nicht mehr im Detail die letzten Jahre angeschaut, aber da waren dann schon ein paar so Vereine dabei, immer so im Abstiegskampf, wo du sagst, ja, ich glaube, also die pendeln wahrscheinlich auch zwischen 3. und 4. Liga so strukturell, aber gerade dann mit den Mannschaften, die wir auch gerade, also genannt haben, die dann entweder gerade aus der 2. Liga erst kamen, klar, schwierige Saison, aber da auch noch Möglichkeiten haben oder dann auch vom Umfeld, also das sind dann jetzt nicht so, wo du sagst hier, also den musst du automatisch überlegen sein.
Ja. Also am Ende sagen, wir müssen sich überdramatisieren, was die Leistung angeht. Da geht mehr, es stimmt viel, auch irgendwie in der Mannschaft, aber wir müssen uns, glaube ich, allen bewusst sein, dass das eine ganz, ganz, ganz gefährliche Situation ist. Und wenn du dann am Ende mit den passenden Statistiken absteigst, dann kannst du ja auch nichts davon kaufen. Ja, da haben wir, glaube ich, relativ viel jetzt sportlich über die Hinrunde erzählt. Ich meine, die Frage ist halt immer, was ich vorher auch schon meinte, wir haben irgendwie relativ viel Bauchgefühl jetzt irgendwie für auch Teile der Mannschaft. Irgendwie Defensive fühlt sich irgendwie ganz gut an, Offensive irgendwie recht schwach. Was war ganz interessant war, was mich so also ein bisschen gewundert hat, der Donau-Kurier hatte jetzt, ich glaube, als Zwischenzeugnis für die Schanzer mal Noten rausgegeben für die bisherige Leistung. Und ich muss sagen, ich war jetzt nicht überall ganz d'accord. Und vielleicht wollen wir die einfach mal durchgehen und mal unseren Abgleich machen dazu. Also ich will es jetzt nicht mega im Detail machen. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht jeden Spieler, der irgendwie zwei Spiele gespielt hat, zu bewerten. Aber an manchen Stellen fand ich es dann doch irgendwie interessant, dass ich aus dem Bauch anders geredet hätte.
Ja, gerne.
Ja, wir können ja einfach mal, wir können ja auch ein paar im Duo oder im Doppelpack irgendwie machen. Also ich glaube, Tor ist sowas, also Ponat und Eisele. Weil wir haben ja auch, glaube ich, ein paar Mal darüber geredet, irgendwie dieses Jahr, dass das eine Position ist, da hat man lang so wenig Sorgen. Also klar, Ponat verletzt ist eine Sorge, aber das ist lang irgendwie so ein gutes Gefühl, auch mit zwei Torhütern, das Gefühl, dass so einen echt guten Rückhalt. Zumindest war das bisher immer so meine Einschätzung. Und da sind wir jetzt bei den Dunkel-Kurier-Noten einmal bei Ponat mit einer 2 und bei Kai Reisel mit einer 2-. Keine schlechten Noten, klar.
Ja, also kann man mitgehen. Ich bin ehrlich gesagt bei Eisele sogar noch positiver eigentlich. Also ich finde, ich bin auch gespannt, ob wir in der Rückrunde dann nochmal wechseln, wenn beide fit sind. Aktuell sind beide verletzt. Also im Trainingsstart waren jetzt weder Eisele noch Ponat dabei. Und dann habe ich jetzt schon wieder ein bisschen Sorge, muss ich auch sagen. Aber wir werden sehen. Mhm. Aber also ich finde, Eisele insgesamt hat uns schon auch viele Punkte gerettet. Ich meine, bei Ponat haben wir das auch gesagt. Eisele ist jetzt einfach noch ein bisschen präsenter, weil halt jetzt die Zeit vor der Winterpause. Donkel hat ja irgendwas von Strafraumbeherrschung bei Eisele irgendwie ein bisschen kritisiert.
Finde ich besser als von Ponat.
Hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass Ponat da unbedingt besser ist. Also ich finde beide auf jeden Fall, wie du sagst, im Vergleich mit den Torhütern, die wir die letzten Jahre hatten, sehr, sehr gut.
Das war das Erste, das ich mich gewundert habe. Also ich hätte ja, wenn irgendwo eine 1 vorne steht, dann sehe ich die bei Eisele als 1- oder was immer, hätte ich gedacht, oh, da würde ich, wenn ich positiv in dieses Rating reingehe, würde ich da mal eine 1 lassen.
Ja, vor allem, also wenn du einen Keeper hast, der dann, wenn die Nummer 1 verletzt ist, so übernimmt und mit tollen Leistungen punktet, also was willst du denn als Besseres irgendwie haben und so weiter. Und also ich habe dann auch immer, um so ein bisschen die Referenz zu haben, also auch die Kickernoten mir angeschaut. Natürlich muss man auch die so ein bisschen mit einer gewissen Vorsicht das ein oder andere Mal nehmen. Aber da ist es zum Beispiel, und ich glaube, hier passt ganz gut, also Eisele war an Nummer 5 oder 6, also quasi, also von den notenbesten Spielern in der gesamten Liga, und also mit 2,59. Und ich glaube, das ist dann schon, also zeigt es dann schon eindrucksvoll. Und wie ihr sagt, also das ist einem auch in Erinnerung, dass er dir das ein oder andere Spiel auf jeden Fall wichtige Paraden oder Punkte auch gerettet hat. Also insofern, also genau sowas wünschst du dir ja von dem Torhüter dann.
Ja, also da sind wir jetzt nicht weit weg von dem, muss man sagen, also gute Noten auf jeden Fall. Und je nachdem, wie man geht, dann kann man da auch noch ein bisschen höher gehen. Wie rum wir das denn machen? Also ich hab ja auf meiner Liste mit Spickzettel geschrieben, also ich wäre jetzt gerade beim Innenverteidiger-Duo jetzt gerade schon. Also ich habe vorher schon mal gedacht, haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl, vor allem in Innenverteidigung. Wir haben ja eigentlich wirklich ein sehr klares, stabiles Innenverteidiger-Stamm-Duo jetzt gehabt mit Scholz und mit Lorenz. Und ich muss auch sagen, dass mir Lorenz irgendwie dieses Jahr schon noch besser gefallen hat über die Strecke als letztes Jahr.
Ja.
Und von Scholz, muss ich sagen, bin ich positiv angetan. Einfach stabil und gut.
Ja, also ich habe bei Lorenz schon auch das Gefühl, dass er davon profitiert, wenn wir tief stehen. Also wenn er nicht ins Laufduell muss, habe ich das Gefühl. Aber insgesamt, der und auch, glaube ich, dass er auch so ein bisschen davon profitiert, dass er wirklich jetzt auch die Kapitänsbinde hat. Mhm. Also dass er dann vielleicht auch nochmal ein bisschen selbstbewusster oder wie auch immer auftritt. Also er ist wirklich, das schreibt der Donnerkuli auch hier, er ist der Leader auf dem Platz und das stimmt wirklich. Also du hast schon das Gefühl, dass er auch vorangeht und das ist auch genau das, was man eigentlich von ihm auch erwarten konnte. Ich glaube, wir haben ihn immer relativ kritisch besprochen. Hat auch das wichtige Tor dann in Pferd zum Beispiel gemacht. Also es sind ja schon auch Punkte, die da mit reinspielen. In eine auf jeden Fall solide Leistung.
Ja, ich habe letztes Jahr immer das Gefühl, dass er so in dieser Innenverteidiger-Duo als der Co-Innenverteidiger immer mehr negativ aufgefallen ist mit in der Spieleröffnung. Und so ist es wirklich, es ist einfach gefestigt. Die beiden machen ihren Job, die machen dann halt Verteidigung. Und das funktioniert auch ganz gut. Deswegen, ich bin ehrlich, ich glaube, wir tun jetzt beides auf 2. Ich finde das beides okay. Großer Scholz-Hass, nö.
Nee, also da muss man sagen, also das ist vielleicht, da kommt man ja dann jetzt gleich dann noch dazu, wie es auch anders sein kann, aber das ist ein Transfer, der voll aufgegangen ist und voll eingeschlagen hat und die Erwartungen, so was man sich versprochen hat, auch auf jeden Fall erfüllt hat.
Wir müssen über Transfer reden, weil es vielleicht ganz interessant ist. Der einzige Transfer, der jetzt bisher irgendwie bekannt ist, ist ein neuer Innenverteidiger mit, ich muss wieder spicken, Georgios Antsoulas. Ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Mit dem Innenverteidiger, einem griechischen Innenverteidiger, der jetzt aus Finnland kommt.
Aus Helsinki.
Hat letztes Jahr Stamm gespielt, auf jeden Fall. Hat die ganze Saison Stamm gespielt, jetzt ist der Vertrag ausgelaufen, der Wende. Also es kommt jetzt halt. Es ist
aber ja, hat, glaube ich, in dieser Saison jetzt keine große Rolle mehr gespielt, soweit ich das irgendwie in den Transfermarktdaten irgendwie gesehen
habe. Ne, die Saison geht ja bis Ende des Jahres.
Ja, genau. Und hat, ich glaube, jetzt in dieser Saison bis Ende des Jahres jetzt irgendwie nicht mehr großartig eine Rolle gespielt. Gefühlt irgendwie ab Sommer. Aber vielleicht habe ich das auch falsch
gesehen. Ja, können wir nochmal checken. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich die richtigen Daten hatte, hat er eigentlich jetzt bis Ende des Jahres in der Liga schon gespielt. Aber vielleicht habe ich irgendwie auch jetzt das falsche Jahr angeklickt. Auf jeden Fall, es kommt ein neuer Innenverteidiger. Und jetzt haben wir gerade, naja, wir haben 2 Innenverteidiger, mit denen wir eigentlich zufrieden sind. Und haben ja noch 2 Innenverteidiger eigentlich. Maya Yuki, der eigentlich fast nie gespielt hat. Und Decker. Der halt auch verletzungsbedingt teilweise nicht gespielt hat.
Ja, und Decker, glaube ich, auch so ein bisschen der Leidtragende davon ist, dass, was wir vorher gesagt haben, dass dieses Innenverteidiger-Duo halt ganz gut miteinander funktioniert. Und natürlich ist Innenverteidiger-Position jetzt auch nicht, wo du viel wechseln willst, sondern eigentlich eine gewisse Stabilität haben willst, die halt auch ja, irgendwie da ist, objektiv. Und dass Decker dann irgendwie halt immer nur Lückenfüller irgendwie auf der einfach zu schwach besetzten Außenverteidigerposition sein musste, was jetzt auch nicht sein Kerngebiet ist. Es ist ein bisschen schade, weil ich denke schon noch, dass es intern definitiv das Ziel ist, Decker zu entwickeln und ihm Spielzeit zu geben. Deswegen bin ich auch gespannt, was quasi jetzt noch ein zusätzlicher Innenverteidiger eigentlich genau bedeutet, auch konkret für Decker.
Oder Mario Joachim. Der nie spielen darf.
Ja, gut, aber also ich glaube, dass der wahrscheinlich auf der Gehaltsliste jetzt auch nicht das Problem ist, dass der auch nicht als mit viel Einsatzzeit geholt wurde, sondern halt einfach wirklich als solider Backup irgendwie. Während bei Decker sehe ich eigentlich schon den Bedarf, dass er irgendwie einfach spielt. Jetzt noch ein Innenverteidiger, auch immer im Hinblick darauf, dass wir ja gerade wirklich alles, was nur irgendwie bei 3 nicht auf dem Baum ist, irgendwie verscherbeln. Habe ich ein bisschen Angst, dass das eigentlich irgendwie auch bedeutet, dass wir jetzt Decker noch auf der Verkaufsliste irgendwie haben, weil das
fände
ich gar nicht cool, wenn ich ehrlich bin.
Aber es ist ja die Frage, wer kauft jetzt Decker?
Ja, ein Junior-Nationalspieler.
Ja, kann er, also ich gehe mit, dass irgendwas passieren sollte, muss eigentlich, weil warum holst du hier 5. Innenverteidiger, wenn du mit 2 gut spielst, der und die anderen beiden eigentlich nie zum Zug kommen. Obwohl wir jetzt nicht, also Decker ist ja keiner, von dem wir jetzt sagen, oh, gut, dass der nicht spielt, sondern er spielt halt einfach nicht. Weil Yuki, keine Ahnung, der hat so wenig gespielt, dass ich ihn nicht einschätzen kann bisher. Also deswegen ist das verwundert erstmal, warum brauche ich einen 5. Innenverteidiger. Und von dem, was man so gesehen hat, ist es ja auch keiner, der jetzt variabel spielt, sondern es ist halt wirklich ein Innenverteidiger. 1,91, Klotz, Mitte, fertig.
Ja, also wenn wir jetzt wieder einen Innenverteidiger holen, der dann irgendwie einfach Außenverteidiger spielen soll, dann werde ich auch langsam irgendwie einfach sauer.
Oder Stürmer.
Also hol doch einfach dann halt mal einen Außenverteidiger. Wenn, also, ja, keine Ahnung, werden wir sehen, aber
ja, überinterpretieren wir es nicht. Aber es ist interessant, der einzige Transfer bisher ist auf einer Position, von der wir jetzt aber sagen, naja, läuft eigentlich ganz gut und eigentlich haben wir auch ein paar. Das ist ein bisschen
komisch. Es wirft zumindest Fragen auf.
Aber das ist ja eine gute Überleitung zu den Außenverteidigerpositionen, bei denen wir also mal nominell auf der Linksverteidigerposition genau Linus Rosenlöcher haben und auf der Rechtsverteidigerposition Hoppe und dann halt viele Lösungen, wie theoretisch könnte Kosti hinten spielen, tut er aber nicht mehr und Deichmann spielt ständig überall, wo er gebraucht wird. Heißt, wir haben eigentlich 2 Außenverteidiger mit Hoppe und Rosenlöcher.
Ja, Deichmann, glaube ich, war schon als Außenverteidiger auch eingeplant.
Und einer der, ja, und dann nehmen wir Deichmann einfach in der Reihe mit. Das ist ja vollkommen legitim. Ja, Bene, fang doch mal an. Sind die können die Noten mal vom Donaukurier reinschmeißen. Also Hoppe 3-, Deichmann 3- und Rosenlöcher 3. Deckt sich das mit deinem Gefühl?
Also Man muss natürlich sagen, und das hat ja dann zu diesen Sachen auch geführt, Hoppe verletzt, Rosenlöcher verletzt, das hat ja dann zu dem auch geführt, dass dann Christensen da nach hinten gezogen wurde. Also muss man schon sagen, meiner Meinung nach sind die Außenverteidigerpositionen auf jeden Fall und insbesondere die Linksverteidigerposition die Problemposition, weil wie gesagt, also wenn Rosenlöcher der eingeplant ist als der zentrale Spieler, aber meiner Meinung nach das auch noch nicht erfüllt hat, also da hätte ich mir irgendwie noch mehr versprochen. Und dann, wenn dann eben eine Verletzung ist, dann wird es relativ schnell dünn. Also hast du da auf jeden Fall...
Aber was heißt das konkret für deine Bewertung von Rosenlöcher?
Also ich würde auf jeden Fall da nochmal eine Note tiefer gehen, weil die Erwartung hat er nicht erfüllt für mich.
Geht also nicht mit. Also vielleicht ist es tatsächlich dieses Erwartungsding und das ist vielleicht ein bisschen unfair. Aber über eine 4 komme ich da nicht weg, gerade aktuell bei Rosenlöcher. Klar, Verletzungen auch blöd, aber
bei mir steht auch eine 4. Rosenlöcher, glaube ich, war einer der auch Transfers, die man halt ein bisschen kannte, weil er halt schon mal dritte Liga gespielt hat, ja, wo man sich auch mehr erhofft hat. Klar, Verletzungspech kann nie jemand beeinflussen, aber ich finde auch in der Zeit, wo er gespielt hat, ist er mir maximal solide vorgekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt geht endlich mal was über diese linke Seite, sondern er hat, glaube ich, einen Assist.
Ich finde, maximal solide ist genau richtig. Genau, manchmal denke
ich auch, what the fuck passiert? Ich meine, klar, es ist nicht irgendwie Dominik Franke, den ich irgendwie in jedem Spiel bin ich auf der Tribüne gestanden und habe irgendwie meine Hände 10-mal im Spiel über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ah, oh, Dominik Franke, was tust du? So ist es ja auch nicht. Aber ich finde einfach, gerade die Power nach vorne sehe ich bei Rosenlöcher nicht so, wie ich sie mir erhofft habe.
Ne, gar nicht. Da sind wir uns ja ziemlich einig. Ist ja gut. Hoppe. Das tut mir sehr schwer, Hoppe, muss ich sagen. Irgendwie ist das für mich immer noch Licht und Schatten. Manchmal denke ich, da könnte richtig was gehen. Genau.
Ja, also ich muss da immer dran denken, dass ich glaube, Grilic irgendwo mal gesagt hat, Hoppe ist der beste Rechtsverteidiger seines Jahrgangs. Ja, das hilft ja halt alles nichts, wenn der Typ irgendwie immer nur 4-5 Spiele am Stück machen kann, bevor er sich wieder verletzt. Also klar hilft es auch einem jungen Spieler nicht in der Entwicklung. Es bleibt nicht so viel Positives hängen. Das Einzige, was mir positiv hängen bleibt, ist diese Vorlage gegen Cottbus. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das war irgendwie eine richtig geile Flanke auf Carlsen. Aber sonst bleibt mir halt eher negativ hängen, wie er zum Beispiel da gegen Osnabrück einfach nicht in den Zweikampf kommt und wir dann 1-0 verlieren deswegen. Deswegen, ja, bin ich da auch bei einer 4, ehrlich gesagt.
Ja. So 3 minus bei mir, ich hadere noch und gehe auch so. Einfach, er hat nicht viel gespielt und das, was er gespielt hat, war so, passt schon, also 4 ist schon eigentlich auch okay.
Ja, gehe ich mit. Also, wie erwähnt, also ist schwer, den zu beurteilen, mit den auch Verletzungen, aber. Jetzt ist es jetzt auch nicht, wo ich sage, hey, also er hat dann herausgestochen oder in diesen Spielen.
Ja. Also vielleicht, man kann ja nur hoffen, dass er irgendwie mal länger verletzungsfrei bleibt und da wirklich mal auch das Talent einfach aufblüht. Weil ich denke mir oft, da geht was. Diese eine Flanke, die war nicht Traumflanke. Teilweise hast du das Gefühl, da kommen butterweiche, geniale Flanken und die nächste ist dann wieder komplett ins Nirvana. Also ich habe da noch Hoffnung. Ich habe Hoffnung auf jeden Fall, aber man muss halt einfach mal auch fit bleiben. Und Deichmann, die größte, also den Vorteil, dass er überall spielen kann, aber den Nachteil, dass er überall spielen muss, hat, macht es halt solide. Also ich habe eine 3 da stehen.
Ja, also ich glaube, wir dürfen ihn dann auch gar nicht mehr irgendwie so darauf reduzieren, dass er überall irgendwie eingeplant, also er ist ganz klar als Außenverteidiger eingeplant. Ich finde auch, also von mir wird es diese Folge irgendwie kein Deichmann-Bashing geben, weil ich finde, der hat es in der Zeit, wo er gespielt hat, eigentlich ganz gut gemacht. Es ist halt auch immer schade, also Deichmann ist auch irgendwie gefühlt so ein Tobias Schröck auch, wo du sagst, wenn er da ist, dann gewöhnst du dich auch dran, dann ist er irgendwie auch in der Rolle mehr oder weniger gesetzt, aber es dauert dann 3-4 Spiele und dann ist er wieder verletzt. Also klar, kann auch nichts dafür, aber so, und dann ist er raus eine Zeit lang und dann vergisst du auch wieder, dass Deichmann da war. Also irgendwann taucht Deichmann wieder auf und denkst, ach ja stimmt, Deichmann ist auch noch da. Also
für mich ist Deichmann irgendwie mehr da, als ich mir wünschen würde, dass Deichmann da ist, aber mit 3 komme ich gut mit klar. Also ich finde, das macht es nicht schlecht. Wir sind da auch nicht so weit weg hier. Es ist jetzt nichts von denen, wo wir sagen, wir sind mega weit weg von der Einschätzung irgendwie vom Donaukrieger. Deswegen ist es nicht so interessant, aber was schon natürlich interessant ist, ist, sagen wir haben ein sehr gutes Gefühl mit der Verteidigung vorne und sagen, okay, eigentlich ist es die Innenverteidigung, mit der wir ein gutes Gefühl haben. Außenverteidigung hadern wir ja dann schon erstmal mit, grundsätzlich, mal unabhängig von der Tiefe dieses Kaders dann in den Positionen, erstmal schon überhaupt mal die Stammspieler hadern mal mit. Wenn wir jetzt dann ins Zentrum weiter nach vorne gehen, wen haben wir denn hier alles dann stehen? Erstmal Fröde und Plath. Ganz interessante Kombination, ja, dadurch, dass Fröde als Kapitän die Saison geht und Plath den Stammplatz dann streitig macht und abnimmt, über lange Zeit die Saison angenommen hat. Donaukrier gibt 3 für Plath und eine 3 minus für Fröde. Spannend vor dem Hintergrund, oder? Wirklich, das finde ich spannende Einordnung erstmal.
Ich finde bei Noten halt immer schwierig, an was machst du es genau fest, also an der Erwartungshaltung an den Spieler, nur an der Leistung, keine Ahnung. So, aber also bei Fröde muss man halt einfach ganz klar sagen, ist halt einfach, ja, hat seinen Stammplatz verloren.
Als Kapitän?
Als Kapitän, ja, als auch, ja, Sechser ist immer noch, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Spieler auf dem Feld. Das Einzige, was für mich hängen bleibt aktuell, ist dieser Querschläger gegen Regensburg. Auch offensiv, wo er dann doch in der Vergangenheit zumindest mal das ein oder andere Kopfballtor dann irgendwie geschossen hat, bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Obwohl er jetzt auch irgendwie in ein paar Phasen dann mal irgendwie als neuer Malone irgendwie dann ins Feld geschmissen wurde. Also, es tut mir leid, aber also für mich ist es eine 5.
Ja, ja, absolut. Also, diese Bewertung und dann gerade in Kombination hat mich sehr, sehr überrascht, weil, also wie es auch er gesagt hat, also Kapitän, Stammspieler, gerade in dem Umbruch, also ist ja der schon eine der Säulen, die dann da hängen geblieben sind und die das Gerüst ja bilden sollten.
Und das so, Säule das Jahr davor noch geholt. Ja.
Dann verlierst du deinen kompletten Stammplatz, also deinen unumstrittenen Stammplatz und dann kann ich da nicht eine 3 minus geben.
Nee. Also bei mir, ich bin auch gnädig, bei mir steht 5 plus. Also, aber ich finde das da nicht diskutabel. Also wenn du da, wie alles, was ihr sagt, wenn das passiert, dann kann es nicht gut gewesen sein. Und klar, Erwartungen das eine oder das andere, aber wenn du aus der Position deinen Stammplatz verlierst, dann kann es wirklich nicht gut gewesen sein. Und ich habe auch nichts Gutes gesehen, also 5 plus. Und bei Plath muss ich sagen, er macht für mich ist es sehr solide, was passiert. Ich habe da eine 2 minus stehen. Ich glaube, Donaukrier schreibt 3. Ja, also nicht himmelhoch jauchzend, aber auf jeden Fall so stabil, dass wir schon auf dieser Position wir uns das erlauben können und du nicht das Gefühl hast, dass uns das in irgendeiner Form Nachteil gibt.
Ja, also ich finde auch, dass er das auch, also dieser Wechsel ist auch berechtigt, einfach objektiv gesehen. Noch dazu kommt, dass ich subjektiv natürlich großer Max-Plath-Fan bin. Aber trotzdem wäre ich sogar bei der 3, die der Donaukrier gibt, da irgendwie dabei. Also es ist solide, trotzdem ist natürlich auch als alleiniger Sechser in diesem System schon noch eine große Verantwortung und noch eine größere Verantwortung einfach bei der Stabilität dann auch beim Sechser. Aber ich finde gerade im Spielaufbau ist Max Plath schon auch extrem wichtig und für mich da auch gesetzt.
Ja, jetzt fühlt mir gleich so schwer, wie wir jetzt weiter thematisch gehen. Was ist denn, wen würden wir als offensives Zentrum zusammenfassen?
Also nur weil ich hier gerade auch noch irgendwie beim Donaukurier beim Drüberscrollen sehe, Emre Gül ohne Note, aber also trotzdem honorable mention, auf jeden Fall Emre Gül in der Hinrunde mit 3 Platzverweisen, 1 bei den Profis und 2 bei der zweiten Mannschaft.
Habe ich als Youngster die Saison getippt, oder? Also ich bin eigentlich auf ganz gutem Weg, weil wenn die anderen sich nicht wirklich zusammenreißen und sportlich überzeugen, dann ist das zumindest schon mal ein Lacher.
Ja. Also,
ja, dann gehen wir, also jeder mal ein Stück vor, ich nehme jetzt Bezuschkov, Taygin und Carlsen zusammen. Mhm. Kann man drüber streiten, aber das passt jetzt irgendwie am meisten. Können wir, also ich glaube, ich auch hier stehen. Ich habe einmal Bezuschkov, Donaukrier 3, eine 3 plus, Taygin 2 minus und Carlsen, wenn ich das hier richtig geschrieben habe, ist eine 2.
Ja, 2, stimmt. Ja. Also bei Bezuschkov 3 plus, also da würde ich würde dann einfach glatte 3 verteilen, weil also es ist grundsolide. Aber es ist natürlich auch nicht das, was man im letzten Jahr schon hatte, dass er auch einfach Spiele gedreht und gewonnen hat und so weiter. Und auch offensiv der Output, der fehlt mir auch. Also deswegen ist das für mich einfach so standardmäßig eine 3.
Vielleicht nur positiv erwähnt, 7 Scorer tatsächlich, Bezuschkov. Zwei Tore, fünf Assists. Also ich gehe voll mit, ich habe auch drei stehen, nur ein
okay, fair
der,
enough.
Dritter Platz in den Scorern, weil ich auch das Gefühl hatte, ich
habe yeah, fair enough. Gesagt,
ist gar nicht so schlecht, was den,
dann, die Scorer angeht.
Das heißt nichts, aber.
Nee, fair enough. Also dann quasi, also sind mir noch mehr, oder war dann der Aspekt, dass mir das in Erinnerung geblieben ist, dass durch Tore, klar, zwei Tore ist auch nicht so schlecht, aber quasi, dass dann wirklich Spiele gewonnen wurden und dass man an ihn, nachdem er kam, hat er der direkt eingeschlagen, auch noch, da sind wir wieder mit so der Erwartungshaltung, der höhere Erwartungshaltung hatte.
Ja,
aber klar, also die fünf Vorlagen und so weiter, das hatte ich ehrlicherweise gar nicht in dem Ausmaß auf dem Schirm. Das ist natürlich zusammen mit sieben auch nicht so schlecht, dass man sagt, hier, also das ist unter den Erwartungen drin. Deswegen, ich glaube, eine 3 ist da ganz gut gelegen. Bei Carlsen und Kaygin, da ist es auch wieder so, was könnte möglich sein? Also die Ansätze, die ich da sehe, also gefallen mir sehr, sehr gut zum Teil. Aber dann gerade bei Kaygin ist es dann auch wieder dann eigentlich zu wenig gespielt und so. Also da wäre noch so viel mehr möglich. Und also wir hatten ja dann vor der Saison irgendwie so Kaygin irgendwie mit Kanuric auch verglichen. Und das trifft für mich dann irgendwie auch sehr, sehr gut, weil ich da immer auch die Anlagen sehe. Und nichtsdestotrotz auch für die Spielzeit, also der Output an Scorern ist wirklich, wirklich gut, aber da könnte auch noch mehr möglich sein und deswegen diese 2 Minus, die dann der Donaukurier da verteilt hat, die passt für mich.
Ich tue mir bei beiden schwer, weil ich glaube, bei beiden irgendwie so viel Hoffnung drin habe, dass es richtig geil ist und sie deswegen potenziell relativ positive Werte, aber das ist genau, also Kaygin, der hat, ich habe wirklich gesagt, 39% der Spielminuten gemacht oder so, nicht mal die Hälfte der Zeit gespielt die Saison. Das, was man sieht, wenn er da ist, ist natürlich dann auch spektakulär und auch gut. Und deswegen bin ich geneigt, das irgendwie gut zu bewerten. Carlsen mehr gespielt, ich glaube, ein bisschen mehr gezeigt, aber halt auch sehr gut. Ich finde, das sind so zwei, die schon Hoffnung machen, ehrlich gesagt, vorne. Ich finde die Noten so vollkommen okay, ich würde sie das irgendwie besser bewerten, aber...
Es sind auf jeden Fall beides Transfers, die absolut Sinn machen. Und ich meine, wenn man auch dann irgendwann vielleicht mal Grealish arbeitet oder so will, bewerten muss, dann sind die auf jeden Fall eine Verstärkung und absolute Stammspieler. Carlsen gefällt mir als Spielertyp unglaublich gut, auch weil er halt unglaublich viel läuft, trotzdem aber halt auch torgefährlich ist. Also diese Kombination hatten wir, finde ich, in der Vergangenheit auch sehr selten. Ich sehe ihn auf jeden Fall mehr auf der 8 als irgendwie auf außen. Ja, also Carlsen, trotzdem halt irgendwie eine 2, finde ich, auch bei der Gesamtgemengelage des Teams sind immer irgendwie schwierig, da so mit guten Noten um sich zu werfen. Bei Kaygin gehe ich voll mit, ja, ist halt verletzungsanfällig, aber wenn er spielt, dann ist er ein Unterschiedsspieler. Ich finde die Quote dann auch irgendwie Scorer oder Gratore in Relation zu den Spielminuten halt überragend.
Nur Assists.
Ja, genau, Assists mit mancher Tore. Aber halt einfach, also grundsätzlich, finde ich, brauchst du in einem Team auch einer, wo du das Gefühl hast, der kann außerhalb des Strafraums ein Tor schießen und das hat er jetzt wohl wirklich eindrucksvoll bewiesen. Also, und ja, wie du sagst, Kanuric absolut irgendwie gewisse Parallelen, deswegen gut, aber muss halt auch, also damit er dir als Team weiterhilft, muss er halt auch einfach ja, fit bleiben. Und ja. Der Besuschkow hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass er so viele Vorlagen hat. Ich glaube, dass das irgendwie dann vielleicht mit den Standards auch ein bisschen zusammenhängt.
Klar.
Ich finde, er ist halt vom Spielertyp jetzt auch keiner, der auffällig spielt. Also quasi das Gegenteil von Kaygin, wenn man so will. Ich finde, er hat noch mehr Verantwortung jetzt, wo Fröde nicht mehr da ist, einfach als ein bisschen routinierterer Spieler. Dafür fällt er mir sehr selten auf. Das eine Tor war dieses Freistoßtor gegen Havelse, das unglaublich wichtig war im Rückblick, weil es das der Anschlusstreffer dann war.
Mhm.
Aber also ich bin auch eher bei... Ja, maximal eine 3, eher eine 3 minus, ehrlich gesagt. Mhm.
Ja, also ich glaube, das ist also solide, nicht mehr, nicht weniger passt. Ja, das ist ja auch kein. Es ist ja auch nicht der Spielertyp, der jedes Spiel für sich entscheiden wird, für dich entscheiden wird, aber es ist ja auch vollkommen okay. Dann sind wir da eigentlich auch sehr d'accord. Ich glaube, die größte Abweichung bisher ist tatsächlich irgendwie die frühere Geschichte, die Noten ansehen wir zum Donnerkrieger. Gehen wir auf den Flügel, oder? Als Flügel, das haben wir Kostli, Gustav Christensen und Sturm. Sekulovic. Oder 4.
Ja.
Ja, wie du schon sagst, war ja mal so, mal so. Fangen wir mal einfach an. Kostli. Donau Korea 1-. Jetzt kann man wahrscheinlich diskutieren. Also ich, vom Impact ist natürlich der Spieler, mit dem größten, der den größten Impact hier auf dem Papier hat, mit einer mit 13 Scorer-Punkte, diverse Spiele alleine entschieden quasi, aber halt auch Spiele dabei, weil du sagst, das siehst du nicht. Ja, da muss man mal, einfach mal ganz nüchtern sagen, hat uns viele Punkte geholt und in vielen Spielen denkst du dir, gut, da fehlt jetzt ein Ball lang auf Costly und er kriegt ihn halt nicht und mehr passiert nicht.
Ja, plus, also einerseits diese Spiele, wo du sagst, er hatte schon auch eine Durchstrecke, andererseits waren auch Spiele dabei, wo er einfach unglaublich schlechte Chancenverwertung hatte. Ich will ihn auch nicht kleiner reden als das, was er geleistet hat, weil das war wirklich sehr groß in dieser Hinrunde. Aber für mich ist es keine 1-, sondern es ist ein 2. Also auch weil einfach für, und er ist jetzt ein Offensivspieler, ist mir egal, was dann in der Vergangenheit war, mit dieser Chancenverwertung kann ich keine 1 geben. Sorry.
Verstehe, ich nehme die 1-, das passt für mich, weil ich halt einfach sage, er hat für 20 Tore Chancen gehabt, auf jeden Fall. Hat 7 gemacht und am Ende ist jetzt auch nicht sein Fehler, dass es kein Stürmer in der Mitte gibt, der vielleicht die in der Position dann steht, in der diese Riesenchance ist. Und auch andere Flügel sind nicht torgefährlich, deswegen kann ich verstehe deine Argumentation, aber ich finde 1-, okay, aber es ist definitiv der größte Impact-Spieler war, wenn man jetzt mal Eisele vielleicht rauslassen, weil das natürlich in andere Art einen großen Impact war, aber den habe ich auch mit 1- hier stehen. Nehmen wir. Bin ich okay, finde ich auch. Benedikt. Gehen wir mal mit. Jetzt der Rest wird spannender, glaube ich. Irgendwie. Gustav Christensen hat viel, hat irgendwie zwischendurch dann irgendwie auch mal, also viel, ab und zu dann irgendwie doch auch Linksverteidiger ausgeholfen.
Jetzt gerade zum Ende.
Spielen dann nochmal. Also, aber insgesamt. Für mich grau ist da, fällt nicht groß negativ auf. Ich habe hier 3, die 3- wäre auch für mich okay.
Also ich sehe ihn eher bei einer 4, ehrlich gesagt, weil ich ihn offensiv nicht gut fand. Ich fand ihn jetzt eher als Linksverteidiger sogar ansprechender dann. So. Also, oder war es Linksverteidiger? Ich glaube schon.
Gespielt hat er gespielt, ist kein Mensch, oder? Wie Spieler der gespielt hat. Ich tue mich so schwer, es ist jetzt auch nicht gut, also, dass den Namen sich teilen mit dem anderen Christen.
Wenn ich es richtig notiert habe, hier 17 Spiele, 13 benotet beim Kicker.
Ja, okay, viel eingewechselt. Ja, okay. Also klar, natürlich, wenn du es so siehst und sagst, okay, ich bewerte ihn jetzt einfach, dass er sollte natürlich, letztlich auch schon, eigentlich eine offensive Option sein. Wenig.
Ja, also richtig. Zunächst viel eingewechselt, dann eigentlich jetzt die letzten Spiele schon auch eher häufig stammen.
Ja, aber ich gehe mit, das ist offensiv natürlich, offensive Gefahr strahlt das nicht aus. Steht da irgendwo in der Scorerliste?
Kein Tor, kein Assist.
Ja, okay,
gut. Hatte gegen 60 diese eine gute Schusschance noch, muss man sagen.
Dann fühle ich mich relativ überzeugt, dann würde ich schon auch sagen, dass da eine 4 durchaus stehen darf.
Also ich hätte ja auch eine 4.
Bei so vielen Spielen und also hatte ich das Gefühl, dass der gar nicht so viel gespielt hat. Aber dann ist er einfach so unauffällig, dass er nicht sieht. Sturm, den wir ja irgendwie reihenweise als besten Youngster, beste Neuverpflichtung, Friedenspreis der FIFA oder was auch immer irgendwie gesehen haben, hatte Hochs und Tiefs, würde ich behaupten. Aber man sieht dann doch, dass er eigentlich so talentiert ist und so noch wie man weiterhelfen kann. Weil teilweise wird der könnte mehr kommen, aber jetzt, teilweise ist okay, lass da mal in der Mitte jetzt nochmal einen richtig guten Stürmer stehen und dann hast du rechts Costi, links Sturm und in der Mitte nochmal einen, der was anfangen kann. Da kann schon auch was passieren. Und am Ende sind es ja tatsächlich auch schon 4 Tore, 3 Assists.
Also hat bei Donaukredit die Note 3 und steht hier auch als Edeljoker drin und das stimmt schon auch ein Stück weit. Also du hast einfach das Gefühl, dass er von der Bank stärker ist, dass er auch für diesen Defensivverbund, auf den Sabrina schon noch Wert legt, nicht so einzahlt, sondern dass er dann eher von der Bank kommend, vielleicht auch gegen müdere Verteidiger, mehr Impact hat, während er ja vielleicht in der Anfangself nicht als Elfspieler gegen den Ball so agiert. Also ich gehe bei dieser 3 ehrlich gesagt schon auch mit, auch wenn die Quote der Scorer gar nicht so schlecht ist. Irgendwie hätte ich mir noch einen Tick mehr erhofft.
Ja, mehr definitiv.
Ich glaube, man, also wie schon gesagt, man sieht dann die Ansätze, also zum Beispiel hier auch, also mir ist dann noch in Erinnerung dieses 3-2 gegen Hoffenheim, wo er wirklich dann also diese Übersicht behält und dann, also dann eben eine super Vorlage für Carlsen da gibt, also dass der nur noch einschieben muss. Also das blitzt immer wieder auf. Ich glaube, was man halt sagen muss, und natürlich war das jetzt wahrscheinlich von uns mit ein bisschen zu hohen Erwartungen dann auch verbunden, aber dass man dann gerade ja auch die Statistiken quasi aus der Vorsaison hatte und man sich dann schon noch mehr erhofft und eben nicht, dass er dann der Edeljoker ist, der, wo man weiß, der kommt rein und dann kann was passieren und dann bringt er nochmal Schwung mit oder ist immer für eine Einzelaktion gut, sondern dass du dann das auch wirklich als Stammspieler über weite Strecken bringst.
Ja, genau. Also ich glaube, das, was er, dass er gezeigt hat, dass er kann, dass er mal irgendwie gehofft, dass er es durchzieht. Und ich finde es okay, ich glaube, wir sind da irgendwie einig, das passt schon. Wir müssen ja auch nicht.
Also wenn der Spielertyp schon gut ist, ruhig jemand im Kader zu haben.
Natürlich, definitiv.
Also ist jetzt keine Fehlverpflichtung.
Ja, ich meine, offensiv ist das ja irgendwie ein Gegenstück zu Kostli. Weil Kostli hat er dann doch einfach auch mehr Defensivanlagen, einfach auch von seiner Historie, logischerweise.
Aber man muss natürlich schon auch ein Stück weit dann sagen, es ist eine einjährige Laie.
Ja.
Also jetzt nur zu sagen, okay, der ist solide und von der Bank und so und Entwicklungspotenzial, das hilft ja halt auch nichts. Also.
Ja.
Im Endeffekt muss er schon auch den Impact bringen. Eigentlich macht er auch mit seinen Scorern, aber ja.
Die lösen das ist optimal. Ja? Der geht die Saison so relativ grau raus.
Ja, genau.
Dann verpflichten wir den fest.
Nein,
das und dann ich. Fickt der nächstes Jahr so dermaßen die vierte Liga. Das glaubt ihr gar nicht.
Also, das sehe ich nicht, dass wir den
verpflichten. Nein, das ist gut. Ja. Aber ich habe mir auch ein bisschen mehr gehofft. Aber es ist ja okay. Wie gesagt, das hätte uns eh nicht mehr als dieses Jahr gebracht. Dann haben wir noch Segulovic. Hat eine bessere Torquote als alle Stürmer, die wir so haben. Ja, aber kommt dann irgendwie doch nicht so viel, unglaublich viele Minuten zum Einsatz. Das ist sowieso immer so. Ich weiß immer noch nicht, warum da noch so wenig Minuten irgendwie passieren.
Also, ich finde auch, also, zwei Tore ja schon gemacht, erstmal eine gute Quote, die das auch rechtfertigt, dass er dann in manche Situationen reinkommt, wo andere Stürmer auf der Bank bleiben. Ich fand ihn auch zusammen mit Berker Öztürk, den wir jetzt auch nicht mit reingenommen haben, weil halt auch wenige Minuten, als die beiden gegen 60 gekommen sind, da ist nochmal ein bisschen Leben aufgeflackert und das waren wirklich einfach zwei Zockertypen, die einfach Bock hatten, da noch den Ausgleich zu schießen. Klar, nicht alles gelungen, was sie da gemacht haben, aber im Endeffekt diese Einwechslung haben wir eigentlich gezeigt, ich würde gern von den beiden eigentlich noch mehr sehen, weil ich das Gefühl habe, dass die sich auch einfach, dass die Bock haben.
Ja.
Und auch die anderen dritte Liga zu spielen.
Definitiv, deswegen das ist sowas, was mich wundert. Also ich glaube, wenn ich irgendwo dann Sabrina Lefe vertraue, ist gut einschätzen zu können, was die Jugendspieler angeht.
Ja.
Deswegen wundert es mich da halt, dass das bisher noch nicht in der noch nicht mehr Spielzeit gab und ich bin mir sicher, es wird Gründe dafür geben. Aber ich würde mir auch mehr wünschen, die Note für die paar Spiele vollkommen okay. 3 minus, mein Gott. Ich glaube, bei alles, was so eine halbe Note daneben liegt, muss man eh nicht groß darüber diskutieren. Das ist ja eher sehr, sehr subjektiv. Also,
ich meine, was gibt es denn für so...
Was gibt es denn für solche Spiele
mit Zeitoren? Ja,
keine Ahnung. Genau. Deswegen würde ich sagen, jetzt sind wir eigentlich mit dem langweiligen Teil durch. Jetzt kommen wir mal zum einfachen, aber dafür deutlich lustigeren Teil. Das Sturmzentrum. Wollen wir Drakulic kurz ausklammern oder bewerten wir Drakulic für die 3 Spiele, die er gemacht hat? Ich weiß nicht, warum es überhaupt eine Note gibt. Er hat 3 Spiele gemacht und einmal das Tor getroffen.
Und eine Vorlage.
Ja. Wir hoffen darauf, dass Drakulic da anknüpft, wo wir vor 3 Jahren gesagt haben, jetzt geht's los und ignorieren jetzt erstmal und reden dann in unserem Sturmzentrum über unsere Top-Transfers, Julian Kügel, Friedrich Christensen und Mats Borchers. Und ich mach's kurz, bei mir steht nicht 3x5, bei mir steht 3x6 und setzen.
Dem kann man schwer was hinzufügen. Also da muss man einfach sagen, also wie erwähnt, da ist, also gerade in dieser Kombination, also da ist überhaupt nichts aufgegangen. Du hast dir versprochen, dass das ein Stürmer ist und es der wirklich dann, also einer von den dreien zumindest dann, Stamm spielt, der deine Erwartungen erfüllt, der muss dann auch keine vielleicht irgendwie 10, 15, 20 Tore schießen, aber irgendwie, dass er in das Spielsystem passt, dass der ab und an ein Tor schießt oder vielleicht dann irgendwie so mal auf 5 Tore kommt, da ist er gar nichts erfüllt.
Also ich würde bei Kügel sogar noch ein bisschen Abstriche machen und das muss was heißen, wenn das von mir kommt, aber ich finde, bei Kügel muss man zumindest die Einschränkung machen, er ist nicht als als Startelf-Spieler gekommen, er ist als Ergänzungsspieler gekommen, als vielleicht einer, der irgendwie in den letzten Minuten nochmal als zusätzlicher Stürmer kommt oder irgendwie Pressing oder was auch immer. Ich finde dafür, ihn jetzt irgendwie einen Strick draus zu drehen, dass er in den Einsatzzeiten natürlich auch kein Tor geschossen hat, ist gar nicht, also sehe ich nicht so dramatisch wie bei den anderen beiden.
Aber das ist ja keine Transferbewertung in dem Fall, sondern das ist eine, es ist mir egal, was seine Rolle ist. Wenn seine Rolle Bankwärmer ist, dann hat er die wahrscheinlich ganz gut gemacht.
Ja. Ja klar, also er hat
von mir aus, Kügel kriegt die Flex Plus, ist es okay. 5 Minus. 5 Minus. Der Borchers, weil er im ersten Spiel einen Pass gespielt hat, von dem ich kurz dachte, das sieht aus, als wäre es Fußball, kriegt die 6 Plus. Und der Christensen, der kriegt wirklich, also da ist nichts passiert. Da ist wirklich, da kannst du nicht mal mehr erfinden, warum es keine 6 ist. Also was ist mit den beiden? Also Christensen und Borchers ist wirklich schwierig.
Ja, also mir fällt da auch nicht viel ein dazu, ehrlich gesagt. Also, weiß auch nicht.
Und ich meine, wir können es ja auch ganz nüchtern machen. Also, du siehst es ja allein, haben wir letztes Mal schon an den Spielen und wie sie es wieder überlaufen sind. Der eine spielt, passiert nichts. Dann spielt jetzt mal der andere. Dann reden wir uns zwischendurch so ein, naja, aber der Stürmer hat in dem Spielsystem vielleicht auch gar nicht so die Rolle. Dann kommt der auch nicht, weil der auch scheiße, weil spielt der Nächste auch scheiße. Dann spielt Draculic. Und dann, wie du es vorher sagst, dann wechseln wir jeden von der Bank ein, wenn es brenzlig wird, bevor wir Borchers oder Christensen nochmal einwechseln. Also das ist...
Ich glaube, als Krönung macht Borchers dann auch noch das Eigentor gegen Mannheim. Also, und Kügel fällt vom Platz. Also klar, es passt dann natürlich auch irgendwie alles zusammen. Und, aber genau das ist halt im Endeffekt dann auch das Risiko, wenn du halt ja Stürmer aus einer Liga holst, die du nicht bewerten kannst, aus meiner Sicht, im Vergleich mit der dritten Liga.
Na, jetzt schauen wir mal, wie die erste finnische Liga so tickt.
Ja.
Ja, mal gespannt. Ja, aber das ist ja eigentlich eine gute Überleitung. Ich meine, sind wir alles durch und wir haben jetzt gerade gesehen, ich glaube, die größte Abweichung zu dem, was im Grundgericht ist, diese frühe Planart, eine Schätzung. Und bei manchen Sachen denke ich mir halt, naja, gut, also ich würde diese Skala mehr ins Schlechte und mehr ins Positive ziehen, also mehr so die Torhüter besser und die Stürmer schlechter als Theis, aber ansonsten kann man da irgendwie ganz mitgehen. Andererseits muss ich auch sagen, wenn wir jetzt auf unser Papier so schauen, wo wir es schon mehr oder weniger auf geeinigt haben, wir haben da schon sehr viele Dreier, Zweier, paar Einser stehen und trotzdem sind wir einen Punkt vom Abstieg.
Ja, aber da
sind das nur die drei Sechser.
Also ich glaube, was man schon sagen muss, also klar, bei den Torhütern, da haben wir ja gesagt, also da dann eher positiv, aber ansonsten natürlich diese krasse Abweichung bei Fröde, aber ansonsten auch tendenziell eher ein Ticken negativer, was wir hatten. Also da, glaube ich, hatten der Martin und ich zum Teil auch bei 1-2 oder bei Rosenberger zum Beispiel, war es also dann, dachte ich mir auch so, wenn man diese Noten in der Gesamtheit liest, dann würdest du davon ausgehen, dass irgendwie das wahrscheinlich, also die Mannschaft irgendwie um Platz 11 steht oder so.
Ja.
Und das hat sich da irgendwie nicht wieder gespiegelt.
Ja. Ja, aber stimmt, vollkommen recht. Aber ich meine, wir können es jetzt mal irgendwie dann als weiter. Jetzt haben wir über die Spieler individuell gesprochen. Jetzt ist ja dann irgendwie in den letzten Wochen noch nicht nur irgendwie Sportliches passiert, sondern jetzt Grilic ist ausgeschieden. Halbes Jahr vorzeitig quasi. Also wäre jetzt irgendwie, glaube ich, Ende des Jahres irgendwie ja, sowieso erstmal Vertrag ausgelaufen. Ist dann quasi jetzt schon beendet, um frühzeitig für klare Tatsachen zu sorgen. Und Beiersdorfer übernimmt dieses Amt jetzt erstmal mit. Vielleicht ist das ja der richtige Zeitpunkt, um jetzt mal irgendwie nochmal auch über jetzt alle Transfers, die wir so hatten, zu schauen. Weil wir haben jetzt ja gerade relativ klar irgendwie schon gesagt, naja, also diese Stürmer, ich weiß es nicht. Also diese Aktion, was Aktion ist das falsche Wort, aber dass wir alle Stürmer abgegeben haben und drei Stürmer geholt, die jetzt alle irgendwie floppen, das ist irgendwie relativ klare Malus einfach dieser Transferphase gewesen. Aber wenn man sich über den Rest, den wir jetzt drüber gesprochen haben, anschaut, habe ich das Gefühl, dass da doch eigentlich einiges dabei war, von dem man sagt, naja, so schlecht waren die Transfers nicht. Und wahrscheinlich sind es dann irgendwie einzelne Schwachstellen, weil wenn wir jetzt mal von oben nach unten durchgehen, Kai Gien, hast du vorhin schon gesagt, Martin, also das ist ein Transfer, der auf jeden Fall ein guter Transfer war. Rosenberg hat mir vorhin gesprochen, er hat mal mehr erwartet. Weil es ist irgendwie erstmal, also ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn ihr das nicht so seht, deswegen eigentlich ein ganz okayer Transfer, der jetzt aber irgendwie noch nicht aufgegangen ist so richtig. Also so, würde ich sagen, irgendwo in der Mitte. Kügel, Borchers und die Christen, die ganz schön einfach Scheiß-Transfers. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch einfach einen Eisele, den wir sehr hochgelobt haben als guten Transfer. Ein Scholz, von dem wir gesagt haben, das ist ein guter Transfer gewesen. Karls, von dem wir auch ein guter Transfer gewesen. Und Sturm, jetzt auch von der Einordnung, die wir gerade hatten, klar, Edeljoker und zeigt vielleicht noch nicht ganz so viel, wie wir dachten, aber irgendwie für eine Laie erfüllt er das gerade schon irgendwie. Das ist jetzt auf jeden Fall kein schlechter Transfer. Also dem kein schlechter. Und dann haben wir vielleicht noch Mayo Yoki, von der halt bisher nicht viel gespielt hat. Das ist jetzt auch deswegen nicht unbedingt schlecht, aber das spielt nicht. Das heißt, wenn du jetzt mal durchgehst, dreimal beim Stürmer ins Tor gegriffen, ansonsten viel Gutes dabei, ein paar Mittelprächtige. Und dann kannst du jetzt ja sagen, ja, von denen, die da kommen, so schlecht sieht es nicht aus. Nur ist ja die Frage, liegt es an dem, also klar, die Stimme ist ein Riesending, oder liegt es halt an dem, was dann vielleicht nicht gekommen ist? Oder was gegangen ist, oder ist die Zusammenfassung des Ganzen?
Also was du halt schon sagen musst, also ja klar, Eisele, absolut, und Scholz, die haben vollkommen eingeschlagen, aber dann muss man ja schon sagen, also dann warst du jetzt vielleicht noch einen Ticken zu positiv bei anderen, also, und da sind halt sehr, sehr viele jetzt dabei, 3, 4, wo man sagt, also wirklich gute Ansätze, aber dass die dann wirklich, also sei es durch Verletzung, sei es aus Konstanz eben auch nicht so überzeugt haben, und dann geht es mir auch eher darum.
Aber Kaygen und Carlsen kein guter Transfer?
Nee, also ich habe ja gesagt, also sehr, sehr gute Ansätze, aber nicht, also dass du sagst hier, also natürlich auch mit Verletzungen etc. Zum Teil, aber irgendwie so 19 Spiele, so, also in der Richtung von Scholz, 19 Spiele, Stammspieler überzeugt etc. Was dann ist, und da wollte ich jetzt mal eher den Fokus legen, muss man dann schon sagen, diese gerade Besetzung im Sturm komplett wirklich, also das absolut unzufriedenstellend, was da passiert ist, und bei der Linksverteidigerposition, und da haben wir ja schon ein bisschen so darauf hingewiesen, dass es dann, oder Außenverteidigerposition sehr, sehr dünn ist. Klar, Außenverteidigerpositionen sind häufig die Problemstellen, und da ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, das von außen zu beurteilen, was wäre denn möglich gewesen, gerade in dem Budget, weil Außenverteidiger kriegst du meistens auch nicht sehr, sehr günstig, weil eben das mit einer oder häufig Problemstellen in Kadern von Profimannschaften sind. Aber da musst du schon sagen, also man ist sehr, sehr dünn in die Saison gegangen, und dann klar, verletzen sich auch noch eben diese beiden Spieler. Dann hat man schon gemerkt, dass dir das absolut auch Punkte einfach gekostet hat. Und dann, dass du dann ja dann sowas auch findest mit Christensen als Notlösung, das war ja wahrscheinlich vor der Saison auch nicht so geplant.
Ich finde insgesamt, man stellt sich immer leicht hin und sagt dann, ja, Transferpolitik komplett verfehlt. Ist es natürlich nicht, wenn man einfach einzelne Spieler hat, wo man sagt, die machen Sinn und die helfen uns auch weiter. Insgesamt, finde ich, muss man halt einfach so ein bisschen auch die Kaderrundheit, die Kaderplanung an sich bewerten. Und da ist halt einfach, ich bleibe dabei, ich bin mit den Außenverteidigerpositionen nicht zufrieden, wie sie besetzt sind. Und es ist im Sturm komplett verfehlt. Und klar, finanzielle Zwänge hin und her, aber du kannst nicht irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60 Scorer verkaufen, 2 Spieler holen, von denen du nichts weißt, wie sie einschlagen werden. Und im Nachhinein muss man halt einfach sagen, die Qualität reicht nicht aus, um uns weiterzuhelfen. Plus einen Spieler, der definitiv nicht die Qualität hat, diesen Sturm zu tragen. Und das ist halt für mich unterm Strich, wo ich dann sage, ja, klar, da sind gute Einzelpositionen irgendwie dabei, Kaygen, Carlsen, Scholz, Eisele. Aber insgesamt die Rundheit dieser Kaderplanung führt für mich dazu, dass ich halt nicht zufrieden bin mit dieser Transferpolitik.
Ja.
Klar, die finanziellen Zwänge sind mir vollkommen bewusst. Aber am Ende des Tages musst du dich nicht wundern, dass du da stehst, wo du stehst, wenn du alles, was irgendwie mal das Tor getroffen hat, verscherbelst, es tut mir leid, verscherbelst und dann nichts Adäquates irgendwie holst. Und dann muss man halt auch, weiß ich nicht, finanziell ins Risiko gehen oder was auch immer. Aber also wenn du am Ende damit absteigst, dann brauchst du dich nicht wundern, weil du hast alles verkauft, was Tor getroffen hat.
Und vor allem, was du dann auch sagen musst, also über die letzten Jahre haben wir dann zum Teil auch kreative Lösungen gefunden, die dann eben auch eingeschlagen haben, sei es mit Mause etc., also gerade vorne. Das hatte man halt dieses Jahr dann auch nicht mehr, und was dann halt, glaube ich, schon zu sehen ist, und da haben wir ja immer wieder mal auch darauf hingewiesen, und das ist natürlich mit den finanziellen Zwängen auch verbunden, dass es für mich so eine strukturelle Verschlechterung des Kaders nach unten immer ist. Also wie Martin ja gesagt hat, Spieler mit Potenzial oder Spieler, die eben einige Tore erzielt haben mit Qualität, die wurden verkauft oder mussten verkauft werden, und das konnte dann nicht in der Form adäquat nachbesetzt werden. Und was du ja schon aber auch sagen musst, Wenn man dann mal auf das Tableau von der dritten Liga sieht, da sind ja schon auch Vereine dann immer auch vorne, von denen du es nicht unbedingt aufgrund der Kaderqualität also erwartet hast. Also die schaffen es ja dann auch, eben kreative Lösungen zu finden. Und das hast du halt als FC Ingolstadt zumindest in dieser, wie Martin sagt, Kaderrundheit, Ausbalanciertheit, auf jeden Fall dieses Jahr nicht.
Ne, also man verstehe mich nicht falsch, ich bin der Letzte, der jetzt sagt, Mensch, war das eine gute Transferphase. Ich habe mir nur halt, wie gesagt, mir selber gedacht, da sind halt schon ein paar Spieler dabei, bei denen ich jetzt ganz froh bin, dass ich da bin. Und eigentlich sind es wirklich genau drei Spieler, von denen ich sage, im Nachhinein, die hätte ich nicht geholt. Aber natürlich im Nachhinein. Ja. Kügel hätte ich sofort nicht geholt. Mhm. Und die anderen zwei bin ich jetzt schlauer. Ja. Bei allen anderen würde ich sagen,
es ist ja, halt so
gut, es sind eingeschlagen oder halt okay. Und es ist nicht falsch. Und es ist ja nie jeder Transfer optimal.
Es wirkt halt im Nachhinein, natürlich ist man im Nachhinein immer schlauer, aber es wirkt halt so dieses, ja, bei Bech hat es funktioniert, bei Grönning hat es funktioniert, komm, wir holen einfach da welche, es wird schon gut gehen. Und sich darauf zu verlassen, während man gleichzeitig halt aber so viel offensives Potenzial irgendwie verkauft, das ist halt, finde ich, fatal.
Das ist genau das. Ich wollte gerade sagen, wir hatten keine kreative Lösung. Ich finde das schon fast zu kreativ, was wir da machen, also was wir da für Stimme holen. Also das ist schon so, wie gesagt, das ist schon sehr, ist ja, wird schon passen. Ja, das ist, na gut, also ich finde, das ist eine
kreativ.
Von wenig Vereinen gehört, die das nutzen als ihre Transferstrategie.
Ja, also kreativ ist dann für mich auch verbunden, dass das aufgeht. Also weil nämlich ansonsten ist es einfach hier, ja gut, also wahllos Spieler jetzt mal ganz vereinfacht, ja, sagt, sorry, ich will es jetzt nicht, also jetzt, ich will es nicht komplett ins Lächerliche ziehen, aber einfach nur, also wie Martin sagt, irgendwie nach Skandinavien gehen und Spieler zu holen, ja, das...
Aber das nur zwischendurch, aber wir reden halt inzwischen irgendwie auf einem hohen Niveau, weil ich weiß noch, ich meine, vor Mause haben wir nie Stürmer, die getroffen haben. Was war denn zwischen Mause, zwischendurch mal Kajubi, der zurückgekommen ist, und davor ja, war es
hart. Du hattest so Ecker, da Jensa und so weiter, du hattest schon auch immer wieder, also Spieler, wo wir gesagt haben, hey, okay, die waren auch, kamen unerwartet und gerade im Sturm, also habe ich es jetzt häufiger damit verbunden und die haben dann
eigentlich...
Wir haben jetzt über Kutschke und Testro.
Genau, das hatten wir für Jahre, wir haben nie eine Stürmer, der 10 Buden macht. Wir hatten Jahre, ich glaube, Jensa war dann mal gut, dann kam plötzlich irgendwie Beck, ja, der war ja auch, der hat auch keine 10 Buden gemacht, der hat irgendwie... Das der war ja ein halbes Jahr da und wieder weg.
Aber das meint ihr, es muss ja auch nicht jeder Stürmer dann irgendwie 10, 15, 20 Tore hier erzielen, sondern es muss dann, und da sind wir wieder bei der Stimmigkeit, der Stürmer muss dann aber ins Spielsystem passen.
Ja, das mit den anderen ist der Rollen, weil im Hintergrund ist es so dieses, wir haben uns damals so Testrot aufgeregt, aber bei dem hast du immer noch irgendeinen Teil gesehen, wo du gesagt hast, es passt halt dann irgendwie ins Spiel und ich sehe irgendeinen Teil, das geht schon irgendwie und auch Kutschka hat wegen dem Kopfball gewonnen und sonst nichts gekonnt, aber
ich finde, du siehst ja jetzt auch, wenn Drakulic spielt, dann passt das mehr in das Spielsystem. Allein diese Vorlage zum Beispiel eben für Kai Ying gegen 60 oder so, das hätte ich einem Borjas und einem Frederik Christensen alleine von der Spielertyp-Frage nicht irgendwie zugetraut, dass sie diese Vorlage geben.
Ja, also wie du sagst, also das dann reinpasst auch in den Spielfluss, in das Spielsystem auch, wo ich sage, also dieses gegen Mannheim, das 2-1, das ist, wo ich sage, hey, das ist ein herausgespielter Angriff, so hätte ich ihn gern, dass dann über die Außen verlagert, von Kosti, der die Vorlage dann macht, in den Rückraum und Drakulic, genau, Drakulic steht dann da, wo ein Stürmer stehen muss und ein sauberer Abschluss flach und das wünscht man sich ja und das muss ja dann nicht, wie während bei 10, 15 Toren sein.
Und dann ist ja das ist ja das, was jetzt wieder so paradox ist, ja. Und dann denkst du dir jetzt gerade, was habe ich für vorne im Sturm stehen? Du hast rechts einen Kostli, von dem wir sagen, richtiger Unterschiedsspieler, klar nicht im Off. Dann haben wir, okay, kann ich jetzt verletzt öfter mal, aber dann hast du einen Karlsen, den wir gelobt haben. Und du hast dann links, im besten Fall irgendwie einen Sturm, der auch irgendwie gute Ansätze zeigt. Und hast noch einen Bischofskopf, von dem wir vorher gesagt haben, na gut, das ist halt, er hat jetzt ordentlich gespielt, aber mehr oder nicht. Was da eigentlich ist, also was du eigentlich hättest, theoretisch mal mindestens ordentlich und besser, wenn du so ein Karlsen fit ist. Da ist schon viel Nährboden da.
Ja, absolut.
Also für gute Spielzüge, für anständigen Fußball und für, mit individueller Klasse halt auch. Und deswegen ist es erst recht so krass, dass da nichts passiert, dass wir uns in die Offensive dann nicht mehr trauen. Klar, und vielleicht ist es ein Stürmer mit Lauf und ein bisschen Talent, der da halt wirklich extremer Hebel ist.
Ja, und man hat es ja auch gesehen, also da sind wir auch wieder bei Kosti und noch was mehr mit möglich gewesen wäre, wenn vorne ein Verwerter da gewesen wäre. Ich meine, es war gegen Mannheim, wo dann die Flanke, und ich weiß nicht, ich glaube, es war auf Christensen, also wo du sagst irgendwie, also eine saubere Flanke und dann 8 bis 10 Meter vor dem Tor, wo ich sage, aus dieser Situation muss ich absolut mehr machen. Und da siehst du ja, wie du erwähnt, du hast da Potenzial, also individuelle Qualität, die dir dann irgendwie, wenn ein Stürmer vorne drin steht, der eben die Dinge auch verwerten kann, das, was dann noch deutlich, deutlich mehr möglich ist. Also wir erwähnten einen Carlsen vorher, einen Sturm, auch wenn er reinkommt, einen Kaigin, wenn er fit ist, da gibt es, also Kostli sowieso, da gibt es Potenzial, wo du sagst, für Vorlagen, da ist Qualität vorhanden, aber dann brauchst du auch einen, der es vorne verwerten kann, und ich bin ja mal gespannt, also weil nämlich, also wir haben uns ja dann quasi immer oder häufiger schon gefragt, was ist jetzt eigentlich mit Drakulic? Weil der hat ja damals auch schon Ansätze aufblitzen lassen, dann irgendwie, also letztes Jahr und dann irgendwie, also war ja nie zumindest also für so außen klar, was dann jetzt genau da war. Also irgendwie muss es ja da interne Themen gegeben haben, aber da sage ich, also ich würde mir einfach wünschen, dass dann der vielleicht häufiger spielt und dann diese Konstanz auch hat, weil die Anlagen sind da zum Beispiel auf jeden Fall da.
Ja, wenn man so zusammenfasst, wie wir jetzt gesagt haben, ist man ja auch, also eigentlich ist man ja in großen Strecken irgendwie mit dem, was da ist, auch zufrieden. Es sind genau 2 Stellen, die aber dafür so ein Tor total ausfall sind, dass es halt scheiße ist. Sturmzentrum ist vollkommen für den Arsch. In Transferphase ja, insgesamt. Und halt Außenverteidigung.
Also man muss halt sagen, ja, weil es dir halt auch effektiv Punkte kostet. Also Sturm dadurch, dass du dann vorne diese Chancen nicht verwerten kannst. Und dann hinten haben wir gesagt, also wie erwähnt bei den Außenverteidigerpositionen, gerade mit den Flanken oder dann quasi Flanke nach außen oder dann die Verlängerung nach innen, da war es bei ein paar Mal, dass die einfach quasi dann Spieler vom Gegner aus dem Rückraum kam und dann wirklich da die Zuordnung auch nicht gepasst hat. Und das hast natürlich dann auch, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, wenn du keine gelernten Außenverteidiger hast, beziehungsweise da auch keine Konstanz reinbringst, sondern immer wieder wechseln musst, wer der Außenverteidiger spielt.
Ja. Ich hätte gerne mal, also ich meine, die Zahlen wir nicht kriegen, aber ich würde gerne mal wissen, wie viele Gegentore wir über die linke Seite kriegen. Mein Gefühl ist das schon irgendwie, dass wir dann auch viele sich darauf versteifen, darüber halt auch anzugreifen. Ja, aber ich meine, jetzt kann man den Bogen dann irgendwie schließen, oder? Also, Hammer vor, also blöd gesagt, dass die Außenverteidiger so dumm sind, Hammer vor gesagt. Weiß niemand, wer sich verletzt, hätte auch gut gehen können, im Nachhinein ist man schlauer. Und der Sturm ist halt wirklich so eine Wette gewesen, die, wenn es aufgeht, Glück gehabt. Und wenn es schief geht, denkt sich jeder, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Also, dieses, wir scouten einfach mal wieder einen Offensivspieler aus Dänemark, nimm 2, weil wenn einer schief, dann wird der andere 20 Tore machen, wird passen. Und dann kommen die her und denkst, haben die jemals einen Fußball in den Schuh angehabt? Also das ist schon, also du musst halt am Endeffekt für diese Transferphase, Grilic halt sagen, da war das Risiko halt zu groß und zu blöd und ist nicht aufgegangen an den 2 Stellen. Und bei allen anderen waren da schon gute Sachen dabei, aber das war strukturell halt ein totaler Fehlgriff am Ende. Und deswegen bin ich jetzt auch keinenfalls traurig drum, dass sich die Wege sich jetzt getrennt haben. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass es über Zeit passt schon, aber man muss halt, ich wollte einfach fairness halber nochmal sagen, es ist jetzt wirklich nicht so, dass das alles scheiße war. Es war nur halt das an kritischen Stellen.
Ich finde auch, wenn man die ganze Grillisch-Zeit bewertet, dann sind da natürlich auch Transfers drin. Ich denke mal, Svetinovic oder so fällt in Grillisch-Zeit oder so, wo du sagst, die haben sich auf jeden Fall gut entwickelt und genau, einige
Stimmen haben wir so stark entwickelt, dass er in die zweite portugiesische Liga aufsteigen konnte.
Ja, also. Aber da sind auch Sachen drin, wie zum Beispiel dieser Böfing-Transfer zum Beispiel, der ja im Endeffekt auch diese letzten, also ich will gar nicht die Wunden wieder auflassen, der Marco schon Marco gerade. Ja. Aber also da sind Sachen dabei, die ich, und man muss ja irgendwie die ganze Zeit bewerten, die ich ihm echt krumm nehme. Also es tut mir leid, ich bin auch mit seiner, die ganze Kommunikationsgeschichte, wir haben die letzte Mitgliederversammlung ja auch schon besprochen, also bin jetzt wirklich auch nicht traurig, dass das Kapitel irgendwie endet. Insgesamt finde ich halt, ist einfach Wahnsinn, was wir aktuell für finanzielle Einschnitte haben. Also auch im Vergleich einfach zu, dass wir die jetzt plötzlich diese Saison haben und wie massiv die sind. Und da ist hinter den Kulissen noch viel, viel mehr, als wir irgendwie öffentlich mitkriegen. Also da kommst du aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus, wenn du teilweise irgendwie hörst, was da auch, wo da noch der letzte Euro irgendwie und wie der gespart werden soll. Und das ist halt schon dann auch die Frage, auf welchen finanziellen großen Fuß sind wir denn die letzten Jahre irgendwie, haben wir da gelebt? Und also wie sehr hat man sich denn dann auch letztes Jahr auf einen Aufstieg verlassen, der ja schon weit entfernt war? Und im Endeffekt fällt es aus meiner Sicht dann schon auch zwangsläufig irgendwann auch auf den Geschäftsführer zurück. Also
klar.
Diese Frage konnte mir bisher noch nicht mal beantworten, aber im Endeffekt, also muss ich mich schon fragen, was da die letzten Jahre irgendwie gelaufen ist, dass wir eben so krasse finanzielle Einschnitte auf einmal irgendwie haben und sich das natürlich dann auch in einer Transferpolitik irgendwie wieder spiegelt offensichtlich. Und noch dazu kommt, finde ich, jahrelang haben im Endeffekt viele Leute die Frage gestellt, ja, muss man denn wirklich einen Sportgeschäftsführer und einen Sportdirektor irgendwie haben? Und es hieß immer, ja, ja, das ist unbedingt nötig. Und jetzt geht es auf einmal doch, klar, natürlich finanzielle Einschnitte und so weiter, aber also ich will nicht wissen, was quasi die Kostenpunkte Beiersdorfer und Grillitsch auch in dieses finanzielle Verhältnis irgendwie für Spuren hinterlassen haben, dass wir überhaupt erst da gelandet sind, dass wir jetzt auf einmal ja, eben auf Sparflamme alles kochen müssen und am Ende dann ja, doch einer diese beiden Jobs macht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir eine Personalie Beiersdorfer, der halt einfach vom Namen her ja, teuer genug ist, länger als diese Saison zahlen. Also ich glaube, da muss man kein Prophet sein, dass man auch, dass auch das zeitnah enden wird.
Also das Krasse ist ja, und das kann man ja an dem Statement schon rauslesen, also es ist da nicht nur irgendwie 5:12, sondern es ist jetzt irgendwie 1:12 und das wird noch sehr, sehr wichtig und interessant werden, was da jetzt noch die Folgekonsequenzen sind. Weil was halt für mich auch der Punkt ist und wo wir ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen haben, natürlich hast du als FC Ingolstadt vielleicht nicht die Umfeldstrukturen von irgendwie dann, also Zweitligisten, aber gerade dann irgendwie bei der dritten Liga, da hast du normalerweise schon auch einen Vorteil gegenüber anderen Vereinen gehabt. Das heißt, auch durch diese zwei Jahre in der ersten Liga, sei es irgendwie auch durch das ganze Stadion mit angelagertem dann quasi NLZ etc. Also da ist schon was möglich, aber das ist halt, die letzten Jahre ist es strukturell immer weiter nach unten gegangen. Und dann war nochmal kurz eher dieser Ausreißer mit der zweiten Liga nochmal nach oben, aber dann ja direkt wieder runter. Und das ist halt schon krass, was dann, wo man dann schon fragen muss, wie konnte dann das passieren? Weil nämlich, also es ist so ein Vergleich, den ich ab und dann immer mal heranziehe. Du warst mit Darmstadt bist du in die erste Liga hoch, mit Darmstadt bist du wieder runter. Wo steht jetzt Darmstadt und wo steht jetzt der FC Ingolstadt?
Absolut. Absolut. Ich glaube, wir können. Ich will mir gar nicht ausmalen, wo das hingeht. Es ist mir einfach zu gruselig. Aber dieser Punkt mit dem, es geht immer weiter bergab. Ich glaube, seit 10 Jahren geht es auf jeden Fall nur bergab. Also, es ist eigentlich so, seit 10 Jahren geht es nur bergab. Ich versuche jetzt gerade nochmal irgendwie parallel rauszufinden, seit wann Beiersdorfer bei uns ist. 21, 22, also seit Ende 21. Heißt, das sind jetzt 4 Jahre. Und in den 4 Jahren geht es ja nur bergab. Also der Abbau von Kader, von alles drumherum um dieses Stadion, der schreitet halt noch stärker als vor. Klar übernimmst du auch ein Erbe in der Position. Aber es gibt halt wenig Positives aktuell, was ich über diese Beiersdorfer Ära bisher sagen könnte. Ich dachte, oh ja, das hat auf jeden Fall positiv geprägt. Ich weiß nicht, was, klar, du siehst nicht alles. Klar, es gibt irgendwelche Netzwerke, was auch immer. Aber
ja, und klar ist es auch schwierig, also gerade als Verein, der einfach sich ein Umfeld irgendwie aufgebaut hat, das eher für erste, zweite Liga da ist und laufende Kosten hat, die du in einer dritten Liga nicht erwirtschaften kannst, gerade nicht, wenn du das Stadion nicht voll bekommst. Also das ist schon irgendwie klar eine Herausforderung und klar haben da vielleicht auch Vereine wie Verl oder so irgendwie Vorteile, kostentechnisch. Aber was sich für mich halt einfach weiterhin krass anfühlt, ist einfach, wir sind so dermaßen krass abhängig von wirklich Spielerverkäufen wie Zeidler oder so, wo man dann irgendwie mal 1 Million erwirtschaftet und darauf hoffen muss, dass da irgendwelche Boni auch in der Zukunft dann irgendwie noch kommen. Plus irgendwie so, ja, Klauseln wie Röhl oder irgendwas, die dann hoffentlich in der Premier League bleiben, damit da nochmal irgendwie ein paar Euro fließen. Also das ist schon auf sehr, 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 sehr wackeligen Beinen und ich will mir nicht ausmalen, ja, wie das irgendwie auch die nächsten Jahre weitergehen soll. Klar, genau deswegen fährt man ja jetzt runter, um eben einen Drittligaspielbetrieb auch in den nächsten Jahren aufrechtzuerhalten. Aber es fühlt sich sehr, sehr merkwürdig an, auch wenn man halt immer diese im Endeffekt Transferüberschüsse irgendwie sieht und dann irgendwie das Gefühl hat, wir können aber nicht investieren, weil das Geld ja irgendwie zum Aufrechterhalten des Spielbetriebs irgendwie genutzt wird.
Aber das ist ja rückblickend, aber das suche ich eigentlich auch gerade irgendwie noch schon. Also das merkt man ja inzwischen auch, dass es rückblickend schon immer so war, aber was haben wir ja nach den Erstliga-Jahren an Transfererlösen erzielt, die wir auch nie in der Form investiert haben. Was hatten wir den Röhl dann auch schon für Geld gegeben für den Zeitpunkt, dass wir auch nicht investiert haben? Nur werden diese Brocken halt kleiner. Also was haben, nachdem wir noch irgendwie zweistellige Millionenbeträge irgendwie in der Bundesliga, nach der Bundesliga akquiriert haben, die wir nicht neu investiert haben, nur sehr Teile, und dann halt damit den laufenden Betrieb zu füttern, wurden dann halt weniger. Da wurden es dann 3 Millionen für Merlin Röhl, die genutzt werden mussten, um das zu tun. Jetzt war es 1 Million von Seidler. Und das wird halt immer weniger und das ist halt eine Abschiedsspirale. Und die Frage ist halt, wo trifft sich das? Also können wir das überhaupt? Weil genau was du vorher meintest, wir haben keinen Break-Even in unseren Spielen, soweit ich weiß. Oder irgendwann hieß es doch mal, wir müssen irgendwie, was weiß ich, mindestens 5.000 Zuschauer, noch mehr? Nee, dann mehr 8.000 Zuschauer? Also viel mehr Zuschauer, als der Schnitt ist im Stadion haben, um Break-Even irgendwie zu haben. Wenn das noch aktuell ist, keine Ahnung. Wir haben sicherlich auch kein wunderbares Geschäft irgendwie mit Merchandising, das ganze Sache irgendwie groß-grün finanzieren würden. Würde mich wundern, wie das einfach funktionieren soll. Das heißt, du musst ja alles über Sponsoring und Transfererlöse eigentlich tun. Wir ziehen nie eine DFB-Pokal ein, weil wir da einfach keine Lust drauf haben, kommt oder gar nicht weiter, das ist Geld, das wir nicht kriegen. Das heißt, alles, was wir machen, ist eigentlich Minusgeschäft und deswegen muss es so finanzieren. Nur es ist halt krass zu merken, wie hart auf Pump in Anführungszeichen, also auf Minus, das halt lief. Und man jetzt halt merkt, dass wenn wir da nicht zurückkommen in dieses, wir kommen in eine Region, in der wir halt Spieler für mehr Geld verkaufen können und wir kriegen halt mehr TV-Geld, wir kriegen mehr Sponsoren, weil wir attraktiver sind. Dann ist genau, was du vorhin gesagt hast, wir haben halt kein Drittliga-Umfeld. Wir haben halt viel zu viele coole Trainingsplätze, tolles Vereinsgelände, alles um uns rum. Wir haben einen Verein mit extrem guter Frauenmannschaft, Jugendarbeit, NLZ, alles mögliche. Es ist halt jetzt nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Mhm. Ohne jetzt in irgendeiner Form das negativ zu meinen bei Ferl, aber innerlich Ferl, wir haben halt einfach zu. Das, was wir, was am Anfang unser großer Vorteil war, dass wir als neuer, junger Verein ohne Altlasten, ohne alte Schulden, irgendwie ein scheiß Stadion, das wir abbezahlen mussten aus irgendeiner KWM, so wunderbar dadurch spazieren konnten, weil gute Sponsoren, weil halt keine Altlasten, alles toll, kriegst das ganze Ding dahingestellt, hast plötzlich um dich rum ein super Umfeld, das halt für zweite Liga passt und jetzt fällst du drunter. Also wir sind irgendwie halt in der Form nicht gemacht dafür, in der zweiten Liga, unter der zweiten Liga zu existieren. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir da hinkommen, egal wie viele Sparmaßnahmen wir gerade machen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, von dem, wie es jetzt läuft, dass sich das nicht trifft, dass wir so viel sparen können, wie wir wollen, aber da musst du irgendwann aus dem Stadion ausziehen, alles hinter dir lassen, was da so ist, um sich zu treffen.
Es ist also eine unglaubliche Negativspirale und das, also mir fehlt gerade die Fantasie, wie wir es irgendwie durchbrechen wollen. Also musst ja im Endeffekt musst du halt Glück haben mit deinen Dänen, dass die so zünden, dass du irgendwie absolute Überperformance-Saison spielst, um aus diesem Kreislauf irgendwie zu entbrechen, um dann zumindest mal wieder irgendwo wirklich in Ligen zu spielen, bei denen du ja wirtschaftlich grüne Zahlen schreibst. Schwarze Zahlen, wie immer.
Ja, und der halt wieder genug Futter aufbauen kannst, um diesen Status quo zu halten. Genau. Weil den können wir nicht halten aktuell.
Boah, ganz schöner Downer jetzt. Ja. Also, das ist auch kein überraschender Downer.
Aber nee, aber wenn man darüber redet, ist das irgendwie schon immer ein Downer.
Ja. Ich meine, also ich finde ja auch, am meisten symbolisiert ja diese ganze Thematik, wo wir jetzt auch irgendwie sind in der Situation. Das gestern, glaube ich, kam der Artikel, so, ja, Mannheim hat Interesse an Kostli. Also, wenn man auch denkt, also zum Glück wurde da ja auch irgendwie schnell geschrieben, nee, Kostli bleibt.
Ja, aber das Gute in Mannheim, da kannst du einfach kündigen und wieder gehen.
Fair. Aber also im Endeffekt finde ich das sowieso immer überraschend. Also ich fand jetzt auch überraschend, dass Lobinger irgendwie von Viktoria Köln zu Duisburg wechselt oder so innerhalb der Liga. Aber also allein die Tatsache, dass man einfach sagt, okay, hier der 9. hat Interesse an dem Spieler vom 14. in der dritten Liga, an dem absolut herausstechenden Spieler. Und darüber wird diskutiert.
Der sich gerade noch vorgeführt hat.
Das finde ich irgendwie so absurd.
Ja, ja, sag mal absperren. dann kannst du auch einen Stürmer von reinstellen, ist auch schon egal. Aber ich hoffe, dass einfach an sowas nicht dran ist. Ich hoffe, dass wir auf keinen Fall jetzt irgendwas verkaufen, was uns noch positiv hier gerade gestimmt hat.
Ich glaube, wenn man vielleicht einen positiven Ausblick haben will oder so einen Hoffnungsschimmer, dann, du hast ja gerade Duisburg erwähnt, also ich stecke jetzt überhaupt nicht drin, also wie das bei denen also im Detail ablief, aber da war es ja schon auch so. Also dass die zeigen, dass es auch möglich ist, sich zu konsolidieren und dann wieder quasi nach oben zu kommen, weil ich meine, Duisburg auch, also, hier erste Liga über einige Jahre gespielt auch, etc. Und dann war ja auch, wie bei immer einem anderen Traditionsverein, der krasse Absturz und jetzt wächst vielleicht wieder was.
Du meinst einfach so, also vor allem die Parallele wäre dann quasi einfach, dass es nach dem Grillage weg ist?
Nee, auf das habe ich mich jetzt eigentlich nicht bezogen, aber okay.
Übende Landschaft, wurde uns versprochen.
Nee, aber da wurde es ja auch erstmal schlechter, bevor es, glaube ich, besser wurde. Naja, wie immer. Also,
ja, die Frage ist halt, wie schlecht muss es werden, dass es besser werden kann.
Das ist die.
Das war meine, also wie weit musst du quasi abbauen, dass du gesund wieder aufbauen kannst? Und davor habe ich ehrlich gesagt Angst.
Das ist die große Frage, weil ich meine, klar, also kannst du natürlich, also wenn es ganz hart auf Fall kommt, ich meine, da habt ihr vielleicht nochmal bessere Einblicke in so die Finanzen auch. Dann hast du ja schon noch quasi, dass du sagst, hey, also die Qualität des Kaders oder die strukturelle Qualität geht weiter nach unten und du besetzt es halt alles mit Spielern aus der eigenen Jugend nach.
So, wollen wir auf den Downer erst noch irgendwie kurz drüber reden, was wir uns jetzt von dieser Transferphase und mit unter den neuen Leitungen von Bini Beiersdorfer erwarten? Naja, wir warten auf den Stürmer, ja. Ich habe ehrlich gesagt auch schon wieder Angst, dass wir jetzt...
Also wenn irgendwie möglich, haben wir ja gesagt, dann also Stürmer absolut Nummer 1 und dann und oder wenn irgendwas möglich ist, halt noch ein Backup Linksverteidigungsposition.
Wir gehen mit Dragulic rein, wir holen nichts.
Ich meine, das kann ja auch, also weil wir dann auch wieder gesagt haben, was ist die positive Seite? Also ich würde es wünschen, dass Dragulic quasi, dass der das mal konstant auf den Platz bringt. Und dass vielleicht, weil man dann eben nur gewisse Mittel hat, ist es ja dann wirklich die Lösung, auch wenn man das nicht anstreben sollte, weil wie schon erwähnt, das ist dann schon auf sehr, sehr dünnen Beinen, aber...
Das ist Dragulic 19, oder? Ja, aktuell. 19 oder 20, also ich...
Keine Ahnung, war der 15, als er das letzte Mal kurz gespielt hat? Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wie alt war denn da damals? Einfach vor 5 Jahren gefühlt, dass wir gesagt haben, der wird der Nächste. Das war jetzt auch
nicht. Meine, dass Dragulic schon Zeitler damals beide 17 war, ne?
Ja, also. Ja, aber also ich also nur, es war ja natürlich jetzt gerade, ich hoffe natürlich auch auf einen Stürmer, aber
wir müssen. Es wurde ja auch gesagt, dass offensiv geguckt wird. Ich bin wirklich halt massiv gespannt, wie diese Lösung dann aussieht, weil ich meine, also es werden jetzt nicht mehrere Stürmer kommen. Da wird ein Stürmer kommen, von dem man überzeugt ist, dass der uns besser macht. Und ich bin wirklich gespannt, ist es dann einer, der gezeigt hat, dass er in der dritten Liga trifft? Oder ist es wieder eine absolute Blackbox, von dem man sagt, ja, der hat mal irgendwie, war der mal irgendwie in der 23 in
Finnland. Dann hol ich einen. Also da, es muss definitiv, jetzt muss es einer sein, der halt vor 2 Jahren in dieser Liga noch zweistellig getroffen hat.
Ja gut, aber diese Sicherheit, also die hast du eigentlich nie und vor allem gerade, wenn du wahrscheinlich wie aktuell jetzt, wie wir schon gesagt haben, die finanziellen Möglichkeiten hast. Also das ist,
deswegen
jetzt,
sage ich,
dass du sagst, zweistellig getroffen in der dritten Liga, dann musst du eher schauen, ob du irgendwie...
Kann ich nur Terence Boyd holen.
Ob du irgendjemand vielleicht aus der zweiten Liga ausgeliehen bekommst oder so.
Also wie gesagt, ich bin massiv gespannt, auf wen man sich da quasi festlegt, der dann
Mauseleihe
definitive Problem geben soll. Ja,
Gröningleihe.
Also diese Mauseleihe würde ich nicht als komplett unrealistisch
sehen. Ja, also deswegen, also ich sehe eher sowas, so und ich hole mir jetzt nochmal irgendwas, von dem ich mal besseres Gefühl hatte, oder dann auch einfach nichts.
Ich bin auch der Meinung, man muss sich darum bemühen, dass man diese Frederik Christensen-Leihe vielleicht irgendwie beendet bekommt, dass man da vielleicht nochmal irgendwie den einen oder anderen Euro irgendwie einsparen kann.
Mir fällt nichts Positives ein gerade, sonst würde ich was Positives sagen.
Jeder startet ins neue Jahr mit neuen Vorsätzen, es soll alles besser werden und dann kommen wir mit so einer Podcast-Folge.
Ja. Ja, aber dann sind wir durch mit allem, was wir besprechen wollten heute. Ja? Oder fällt dir noch ein Downer-Thema ein? Ja, du bist ja gut auf ein Downer-Thema eigentlich.
Ich wollte noch kritisieren, dass zwei Testspiele jetzt irgendwie vereinbart wurden, beide unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ich finde, das ist auch eine komplette Unart irgendwie geworden seit Corona, dass man einfach Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit macht.
Was mich da ja interessieren würde, wirklich. Also hat das wirklich irgendwer das Gefühl, dass man da taktisch was abschaut? Oder ist das sind da Testspieler dabei, was man nicht auflegen will?
Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, klar gegen Augsburg oder so, da würdest du dann wieder irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen brauchen, die dann wieder Geld kosten oder keine Ahnung. Das andere ist eine Generalprobe, wo man wahrscheinlich schon irgendwie sagt, da möchten wir. Aber also ich finde es einfach, Fußball ist ein Sport für Fans und die haben ein verdammtes Recht darauf, zu Fußballspielen zu gehen. Also das ist eine absolute Frechheit. Ich meine, du hast jetzt hier vielleicht nicht irgendwie die große Allesfahrerszene und so, die bei jedem Spiel irgendwie sein müssen. Und seit Corona ist wahrscheinlich die ein oder andere Serie sowieso im Eimer. Aber das ist im absoluten Ausnahmefall. Und nicht dieses, ja, wir haben zwei Testspiele, die sind beide unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Fickt euch, wirklich.
Ich verstehe deine Wut. Aktuell sage ich mir über jedes Spiel froh, dass ich nicht angucken muss. Aber ja, was du meinst, also ich finde es auch, also ich würde halt wirklich, das meine ich ernst, ich würde wirklich gerne die Beweggründe wissen. Oder ist es nur, wir haben keinen Bock, da einen Ordner hinzustellen, dass wir da irgendwie reinlassen müssen. Also wir würden es wirklich gerne wissen.
Ja, ja.
Ja, erst Downer, dann Aufreger. Dann würde ich sagen, so starten wir gut ins Jahr.
Ich meine, wir können, also wenn wir gut rausgehen wollen, dann können wir auf jeden Fall nochmal positiv erwähnen, dass die A-Jugend im DFB-Pokal-Viertelfinale war. Ist auf jeden Fall eine Leistung, wenn auch verloren gegen Bochum. Und dass die Frauen auf Platz 7 in die Winterpause gegangen sind, was auch wieder angesichts der finanziellen Mittel in dieser Liga mit 9 Punkten Vorsprung auf dem Abstiegsplatz echt eine starke Leistung ist.
Ja.
Besser wird's nicht.
Um da nicht zu downen, hoffen wir, dass die Profimannschaft sich rafft und wir das finanziell weiter alles tragen können in diesem Verein. In dem Sinne, ein wunderschönes neues Jahr, das sportlich nur besser werden kann für Fans des FC Ingolstadt, zumindest bei der Profimannschaft. Bis dann, Schanzer. Servus.
Servus.
Servus.